Heute Hits für alle Systeme, Hades 2, Stellar Blade, Paper Mario und vieles mehr, das jetzt hier im Game Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei bist, lieber Gregor.
Immer gern geschehen. Ich freue mich immer, wenn ich meinen Dienstagmorgen, wo wir aufzeichnen, mit gepflegten Game Talk verbringen kann.
Geht mir genauso. Montags immer so mein Spieltag. Da trage ich alles zusammen, spiele noch ein bisschen was, um ein paar Eindrücke zu sammeln, um dann hier hinzukommen am Dienstagmorgen und heute auch mal mit dabei. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder da bist. Der liebe Christoph von Game 2.
Ja, ich freue mich auch sehr. Und vor allem, dass ich hier direkt in der Mitte sitzen darf. Ich fühle mich so verantwortlich, wie beim letzten Abendmahl der Jesus. Jetzt muss ich jetzt hat er Druck aufgebaut. Jetzt bin ich nervös geworden.
Da muss jeder einmal durch, dass du die Feuertaufe.
Ach so, ja, okay. Ja,
du bist dann immer, dann kritisch beäugt von beiden Seiten. Ja. Deine Aussagen bis aufs Äußerste geprüft.
Der Platz macht nervös auf jeden Fall, aber wir schaffen das.
Wir kriegen das hin. Wir haben ein schönes Themenpaket heute für euch geschnürt. Wirklich wahnsinnig viele Spiele, die erschienen sind, die auch noch erscheinen werden. Wir haben auch ein paar Blicke in die Zukunft quasi für euch vorbereitet. Wir fangen mal an heute mit Stellar Blade für die PS5. Ist letzte Woche erschienen. Hattet ihr bei euch bei Game 2 auch in der letzten Folge schon drin. Also schaut da gerne mal in den Beitrag von Markus rein, genau. Wir sehen hier im Hintergrund schon mal den Launch-Trailer nochmal laufen. Wir hatten es vor einigen Wochen hier in der Sendung, als das Preview-Embargo, das war, als die Demo rausgekommen ist, ist ein Actionspiel von einem Studio namens Shift Up aus Korea. Die haben viele Mobile-Games vorher gemacht und das ist jetzt ihr erstes großes Konsolenprojekt und ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Souls-Spielen, würde ich sagen, auf eine etwas einfachere Art und Weise und dann ist da natürlich auch viel Nier Automata drin und jetzt haben wir die Vollversion gespielt. Spielt in einer Endzeitwelt, die Erde ist von Aliens überrannt und wir sind der Charakter Eve und müssen versuchen, diese Aliens, die Natibas, von der Erde wieder zu vertreiben und wieder den Frieden zu schaffen. Ich habe einige Stunden da schon reingesteckt, muss sagen, mein Eindruck aus der Demo hat sich eigentlich sehr verfestigt. Finde, dass das ein sehr, sehr kompetentes, poliertes Actionspiel ist und was einem relativ schnell ins Auge fällt, wenn man beginnt, ist, wie technisch sauber das ist. Also das hat drei verschiedene Grafikmodi. Es hat zum einen natürlich den Performance-Modus mit 60 Frames. Es hat den meiner Meinung nach relativ sinnlosen Quality-Modus mit 30 Frames. Das bietet sich für so eine Art von Spiel nicht so an, wo es auf schnelle Kämpfe ankommt. Und es gibt noch einen Balanced Mode dazwischen, der schafft nicht ganz immer die 60 Frames. Der ist eben für die Leute, die einen VRR-Display haben, weil es bleibt immer in diesem Spektrum, wo bei der PS5 VRR funktioniert. Und dann ist das da etwas sauberer und flüssiger. Falls ihr so einen Screen nicht habt, würde ich aber sagen, nutzt den Performance-Modus.
Würde ich nicht sagen. Also ich habe
was nimmst du denn?
Balanced, okay. Oder das mittlere. Ich habe jetzt vielleicht so ein bisschen länger gespielt als ich, konnte nur ein paar Stunden dann reinzocken bisher. Habe fortgeführt von dem Demo-Save, den ich da noch hatte vor einiger Zeit. Und ich habe das auf dem Fernseher gespielt, 4K, aber der nicht VRR hat. Und ich habe nichts zu beanstanden da.
Also, bist du dir da sicher? Du hast doch auch ein OLED, oder?
Ja.
Also hat doch VRR, dein OLED von LG,
ist ein älterer VRR.
Wer hat das noch nicht gehabt?
Der hat kein VRR. Ich habe noch einen anderen Fernseher mit VRR, aber da war ich zu faul, den da anzuschließen.
Okay, First World Problems.
First World Problems. Nein, aber ich bin eigentlich dann immer, weil ich mir solche Sachen ja auch technisch mal gerne angucke, dann gucke ich da mal kritischer drauf. Ich habe meist kein Problem, wenn die Framerate hier und da schwankt. Aber ich habe echt keine Probleme mit dem Balance gehabt. Vielleicht kommen dann noch die Stellen, wo es dann anfängt, hardcore zu ruckeln oder so. Aber es schien mir auf jeden Fall einigermaßen flüssig. Ich hatte nicht das Gefühl, wenn es dann gewackelt hat, war es vielleicht im Bereich, wo man es weniger merkt, so in Richtung 50 oder 45 oder sowas. Also dann so, für mich ist es zumindest kein Problem. Und ich finde, der Leistungsmodus ist mir zu weich, muss ich da sagen.
Ich wollte gerade fragen, sieht man, also bringt der denn was? Hat man denn grafisch wirklich sichtbare Unterschiede zwischen den beiden Modi-Leistungen oder ist es eher marginal?
Der Balance-Modus benutzt halt ein Upscaling, damit die Auflösung nochmal höher dann ist und der Performance-Modus hat eine niedrige Auflösung, das stimmt schon, mir fällt es auch auf. Ich habe viel auf dem Beamer gespielt und du siehst schon, dass das ein bisschen grisselig dann ausschaut, aber ich würde halt trotzdem die Performance immer bevorzugen gegenüber einer hohen Auflösung. Aber jetzt, wo du das sagst, wenn es auch auf
Displays
ohne VRR mit dem Balance-Modus gut läuft, dann könnte man den vielleicht auch nochmal ausprobieren.
Probier es mal aus. Ist natürlich, jeder empfindet das so ein kleines bisschen anders. Und wenn du VRR hast, hast du ja natürlich noch mehr Vorteile, dass das Gerät das so ein bisschen aufhängt. Ich bin jetzt normalerweise, wie gesagt, eher wirklich immer für mehr Frames anstatt mehr Auflösung. Aber hier war die Diskrepanz zwischen der Weichheit des Bildes im Leistungsmodus gegenüber dem Balance mir dann doch zu viel, als ich gesagt habe, ich schalte da der immer grundsätzlich drauf. Qualitätsmodus habe ich in der letzten Zeit tatsächlich bei sowas eher wie Final Fantasy VII Rebirth mal eine Zeit lang gemacht, weil dort ist natürlich auch geil für das Kampfsystem, wenn du das schön flüssig hast. Allerdings ist es dann irgendwann so enorm weich mit dem Upscaling, dass du einfach, kannst du auch einen 4K-Fernseher haben, sieht trotzdem ein bisschen matschig aus.
Ja, und vor allem ausprobieren schadet ja auch nichts, ne? Weil ich würde jetzt auch sagen, das müsste ich jetzt ausprobieren, wenn das in einem Bereich von zwischen 60 und 50 Frames schwankt, das ist natürlich was anderes, als wenn es von 60 auf 30 runterbricht. Das muss man wahrscheinlich einfach mal ausprobieren, ne? Wie es dann für einen persönlich ist.
Na gut, sagen wir mal, unabhängig davon, für welchen Modus ihr euch entscheidet, finde, dass sie technisch sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben, finde, dass das Spiel an sich abgesehen von Auflösungsaspekten tipptopp aussieht. Also hatte immer sofort wieder, wenn ich es angemacht habe, nach 3 Minuten gedacht, ach wow, das ist so schön flüssig und man rennt so flüssig auch durch diese Welt durch. Und ich finde, das macht für mich auch viel vom Reiz des Spiels aus, dass es eben nicht nur schwere Kämpfe sind, die du mit dem Schwert bestreitest. Du behältst übrigens auch immer dieses Schwert und levelst das quasi hoch. Also es ist kein Spiel, wo man verschiedene Waffen im Spielverlauf groß verwendet. Aber diese ganzen Bewegungsaspekte, wir sehen hier zum Beispiel, dass man auch schwimmen und tauchen kann. Es gibt Kletterpassagen, es gibt Springen und Schwingen, Leitern hochklettern und auch viel sonstige Interaktionen mit der Umwelt, die man macht. Also man baut sich zum Beispiel mal mit so Kränen, kann man solche Stahlträger bewegen und baut sich dann eine Brücke zwischen zwei Arealen. Und das finde ich alles sehr cool. Also für mich funktioniert das Spielkonzept einfach sehr gut, dass es eben nicht nur Fokus auf schwere Kämpfe ist, sondern es hat auch eben diese typisch schnelle Action, die man eher von klassischeren Actionspielen kennt und die weniger im Souls-Genre so zu verorten sind.
Es ist sehr angenehm übrigens für die Leute, die die Videoversion schauen, dass da Codes, die man eingibt, alle mit griechischen Buchstaben sind. Also kann ich die quasi mir in Lautschrift merken, sozusagen, wie die klingen, und muss mir die nicht aufschreiben.
Aber du musst die eh nicht aufschreiben, weil wenn
ich
du
weiß, aber ich, hast, ich brauch nicht ins Menü gehen.
Ich brauchst du auch dann nicht. Du kannst, wenn du das
Fahrzeug
vor dir hast, gibt's einen Button und dann blendet er das so leicht im Hintergrund ein, weil der weiß ja, du hast die Info schon gefunden.
Okay, ich hab's einfach mir gemerkt nach der, wie es klingt. Das war so ganz praktisch. Ich würde dir bei der Steuerung beipflichten. Also ich fand es auch, es ist schön flüssig und man kann sich an die Sachen gewöhnen. Es gibt ja auch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Es wurde ja oft das Wort Souls-like damit reingeworfen. Es hat natürlich Souls-like-Elemente, was gerade das Kampfsystem angeht. Aber dadurch, dass es nicht so ein System gibt mit Seelen und dass du die verlieren kannst, wieder zurückholen kannst, die Waffen, dass du da keinen Loadout oder so hast, unterschiedliches macht es dann doch, obwohl du ein bisschen variieren kannst natürlich, je nachdem, wie du upgradest und was du dir dann so an Boni equipst, das, was weiß ich, du mehr Angriffsschaden machst und andere Sachen, da kannst du das alles im Setup dir da nochmal einstellen. Das einzige Problem, was ich mit der Steuerung hatte, mich zu positionieren, um mit Sachen zu interagieren. Stehe ich jetzt direkt vor dem Panel, um das zu aktivieren? Nein, die gucken ein bisschen zur Seite. Das habe ich irgendwie nicht richtig hinbekommen.
Ich glaube, das ist generell eine kleine Schwäche noch in der Steuerung. Also mir ist das auch aufgefallen, manchmal an Leitern oder sowas, dass du dich sehr genau positionieren musst, bis sie damit interagieren will. Und das ist auch so ein bisschen ein kleinerer Schwachpunkt nochmal, auch in dem, was ich eben angesprochen habe, auch das Rumspringen in der Welt. Also manchmal hast du das Gefühl, dass so die Verbindung zwischen ihr und der Welt und den Plattformen und so, auf denen sie unterwegs ist, dass das nicht ganz hundertprozentig ist und du verhakst dich auch manchmal an Stellen oder hüpfst irgendwo hin, wo du eigentlich nicht hinhüpfen sollst und hängst dann ein bisschen komisch da drin fest. Also das ist noch nicht perfekt, aber schon sehr, sehr gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Also hier sehen wir zum Beispiel auch nochmal einen Kletterabschnitt. Du hast diese typischen, dezenten Markierungen in der Umwelt. Das ist hier meistens gelb, um einfach zu sehen, okay, da ist was, wo du hochklettern kannst. Und ja, hier sehen wir nochmal einen Kampf. Es benutzt auch eine typische Farbkodierung. Hier habe ich einfach mal nur, natürlich um das zu demonstrieren, gezeigt, was passiert, wenn man so eine blaue Attacke
bewusst greifen lassen. Bei denen habe ich es aber weniger hingekriegt, habe ich das Gefühl. Der Timing ist mir irgendwie bei diesen Gegnern speziell.
Du musst immer so dodgen und nach vorne drücken, um
die
blauen Attacke auszuweichen. Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wenn du dann nicht mehr ganz frontal zu denen stehst. Aber grundsätzlich das System aus Ausweichrollen, aus klassischer Verteidigung und Perfect Parry, das funktioniert schon alles ganz gut. Und ich finde auch, dass das Spiel ist nicht so bestrafend wie viele andere Souls-Spiele. Also es wurde eben schon mal angesprochen, dass es keine Seelen oder sowas gibt, die man verliert, wenn man stirbt. Es gibt auch vor allem keine Ausdauer. Das heißt, du kannst auch ein paar Mal einfach irgendwie ins Leere mal schwingen mit deinem Schwert, was schnell mal passiert. Also das sieht man hier in dem Gameplay bestimmt auch mal dann und wann. Und dann musst du nicht denken, ach shit, jetzt habe ich schon einen von meinen 3 Schlägen verbraucht, jetzt muss ich erstmal wieder die Ausdauer aufladen. und auch keine Abnutzung an Gegenständen. Also das Spiel ist schon relativ freundlich gegenüber dem Spieler. Was nicht heißt, dass es per se leicht ist. Also gerade Bosskämpfe sind dann auch schon anspruchsvoller.
Ich wollte sagen, ihr habt schon sehr, sehr viele interessante Punkte angesprochen, weil ich bin zum Beispiel persönlich, privat, ich bin jetzt kein allergrößter Souls-Fan. Mhm. So, ne? Würde ich denn sagen, dass das trotzdem was ist, womit ich Spaß haben kann? Gibt es zum Beispiel, weil zum Beispiel bei Souls, ich mag gerne Story-Spiele und in den Souls-Spielen ist die Story halt sehr,
ja,
sagen wir, zurückgenommen. Sag mal dezent. Ja, ne, gibt es hier eine richtige Story und oder wie zum Beispiel ist das Spiel auch strukturiert? Ist das offen? Ist das sehr linear?
Wie geht's da? Nimm die Souls-like-Elemente wirklich eher in Richtung Kampfsystem, ja, und vielleicht, okay, mal grundsätzlich ein bisschen, was ich über das Level-Design ausgedacht habe. Fabian hat schon ergänzt, dass es da auch so mehr Rätsel gibt, die du nicht unbedingt immer so bei Souls-Spielen dann direkt hast, wo es dann meist darum geht, mach mal nur die Abkürzung frei, wobei von dem auch relativ viel drin ist. Sie ist eher wirklich wie ein Action-Adventure, also ich meine, es ist auch sau viel Nier Automata natürlich, mhm, drin.
Das macht es gerade super interessant.
Das Beste, was mir am Spiel, also für mich persönlich das Beste, ist die Musik am Spiel, obwohl ich das Spiel allgemein ganz gut finde. Mir macht es auch ordentlich Spaß, habe aber auch bisher nur ein paar Stunden reingespielt. Es ist so ein Mischmasch aus vielen populären Games, die in der Vergangenheit gekommen sind. Und klar, wenn du so Third-Person-Action machst, warum nicht an Souls-Likes orientieren? Klar. Mit den Lock-Ons, mit dem Ausweichen, mit dass du da deine Bonfire-Äquivalente hast, wo die Gegner auch wieder respawnen, zum Beispiel bei bestimmten, zumindest wenn du dich da hinsetzt, das sind so Campingstühle, die du dann finden kannst. Denn du hast dann so deine Health-Items, die du entweder kaufen kannst oder die wieder von alleine zurückgeholt werden, wie die Estus-Dinger. Also die haben sie so Versatzstücke genommen, aber ich denke, wenn du so allgemein Action-Adventure magst,
auf jeden Fall.
Und es fühlt sich schon sehr wie Nier Automata in einem gewissen Teil an, mit der weiblichen Hauptfigur, mit diesem ganzen Endzeit-Setting, mit diesem ganzen Sci-Fi, aber nicht ganz so stilvoll wie Nier Automata. Ich glaube, das habe ich auch schon bei der Preview, oder als wir zuerst über das Spiel gesprochen haben, dann erwähnt. Die haben sich schon ein cooles Universum da überlegt, aber es wirkt dann derivativ oder so, als ob die sich viele Sachen angeschaut haben und weniger originell.
Ja.
Und ich mag Nier Automata auch, die Entwickler auch, also passt das wahrscheinlich.
Das würde ich generell auch sagen. Also sowohl was den Stil betrifft und die Story, aber auch spielerisch. Das Spiel ist natürlich was vieles zitiert. Also da ist wenig an neuen Ideen drin, aber das, was es sich eben nimmt, das macht es dann wirklich sehr, sehr gut und ich finde auf einem hohen Niveau. Und also ich finde, es macht einfach wirklich Spaß zu spielen. Und weil du eben noch mal gefragt hast zur Spielstruktur, also ich habe es jetzt erstmal, weil ich wollte möglichst schnell relativ weit kommen, um auch viel vom Spiel zu sehen und ein bisschen Gameplay-Material eben aufzunehmen aus verschiedenen Abschnitten. Du kannst schon recht straight durch diese Abschnitte durchlaufen, aber du wirst nicht alles entdecken und du hast dann auch so Schnellreisepunkte und kannst dann sagen, ach so, jetzt reise ich nochmal dahin zurück, wo ich vor 3 Stunden schon mal war. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, das sind schon segmentierte Abschnitte eher, wo dann sowas ist wie, okay, ich brauche jetzt wieder 3 Schlüsselkarten oder ich muss versuchen, hier von dieser Baustelle runterzukommen, indem ich mir einen Weg erschaffe. Und das sind schon eher geschlossene Abschnitte und danach kommt eben der nächste große Abschnitt, der dann daran folgt. Also man verliert sich nicht zwangsläufig daran und kann da auch relativ straight meiner Meinung nach über weite Strecken durchlaufen, wenn man das denn möchte. Und dann später eben sagen, man macht noch so das Clean-up.
So ein bisschen wie, also kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie Banishers zuletzt zum Beispiel, wo man eigentlich so ein Areal hatte, da kann man so ein bisschen rumlaufen, aber es ist schon eigentlich ein Areal oder God of War, die haben das ja auch so grob in die Richtung, wo man schon so, naja, God of War hatte noch ein bisschen freiere Areale, aber.
Es ist auf jeden Fall kein Open World, ne? Obwohl du schon die breiteren Gegenden dann hast. Es ist eben klassisch Action-Adventure, die dann wie so häufig mal ein bisschen, also du kannst es dir nicht vorstellen wie Character-Action, also du wirst nicht God of War-technisch wie bei den alten Spielen durch den Schlauch durchgedrückt und dann hast du all diese Encounter, sondern du musst schon ein bisschen da erkunden und klettern und all diese Versatzstücke dann mitnehmen und zwischendurch immer wieder mal Auslande-Cutscenes. Ich habe es auch auf Deutsch gespielt, das ist Lara, oder?
Das ist Lara und der Adam ist Vincent Fellow.
Meine ich, ja. Das stimmt, die Stimme kam mir doch sehr vertraut vor.
Genau.
Der Clive gesprochen
hat. Gut vertont, beide Hauptrollen. Und klar, du hast doch.
Haben wir die beiden mal sonst zusammengeführt? Die sind so nur in den Tonkabinen und sprechen miteinander.
Ja, es kommt auch zu relativ vielen Gesprächen und deswegen hast du auch mehr Story, die dir im Spielverlauf einfach schnell erzählt wird, als in einem typischen Souls-Spiel, wo das oft eher, du hast schon gesagt, so ein bisschen kryptisch ist oder so nebenher läuft. Das Spiel hier hat schon ganz klar, okay, kommst jetzt an die Stelle, dann kommt eine Zwischensequenz und da spielst du dann weiter. Das steuert das Spiel schon sehr stark.
Auch eine coole Story oder eher so, dass man sagt, so ja, die ist jetzt da als Grund dafür, dass es das Spiel gibt, so, ne, so, sonst irgendeine Handlung brauchen wir.
Das ist nicht der Grund, warum ich das Spiel spiele. Man kann das schon verfolgen, das ist nett, aber jetzt mal Aliens überrennen die Erde und du musst dann da was gegen machen. Das ist jetzt nicht die innovativste Geschichte der Welt.
Ja. Ich mag Sci-Fi grundsätzlich ganz gerne und finde auch so Mystery-Sachen, wenn das alles so mit verzahnt ist, ist also schon was, was mir in der Richtung gefällt. Auch hier wirkst dann sehr stark nochmal abgeschaut, was sich Nier Automata überlegt hat, nur auf eine andere Art nochmal zusammengebaut. Und ich bin, wie gesagt, auch nicht so weit jetzt in Stellar Blade, um das direkt in den Vergleich stellen zu können. Aber ich habe schon den Eindruck, es wird sehr schwer, da an die Qualität der Story von Nier Automata ranzukommen.
Ist natürlich auch ein Maßstab. Ne?
Eins, ich glaube, ich habe es kurz erwähnt, eine Sache, die ich da noch ergänzen würde. Du hast über den Schwierigkeitsgrad gesprochen, Fabian. Es gibt ja auch wählbare Schwierigkeitsgrade hier nochmal. Ich habe beide mal ausprobiert. Das eine heißt Story-Modus. Da sind die Gegner noch ein kleines bisschen weniger aggressiv, aber es ist nicht so, dass das so ein Win-Button ist, dass du automatisch da durchkommst. Mhm. Es gibt ja aber nochmal zusätzlich die Möglichkeit, so ein Slow-Motion zuzuschalten beim Ausweichen, dass du da nochmal richtige Button-Prompts bekommst, die du dann richtig angezeigt kriegst, anstatt dass du dich selbst darauf verlassen musst. Also es sind ein paar Hilfestellungen da für die Leute, die nur die Story genießen wollen, aber stellt sich nicht so vor, dass ihr einfach so euch durchdrücken könnt. Dass die Option drin ist, ist aber super.
Ja, auf jeden Fall.
Alright, ich würde sagen, damit beschließen wir mal das Kapitel Stellar Blade an dieser Stelle. Wenn ihr euch einen Eindruck vom Spiel noch verschaffen wollt, guckt gerne auch noch bei Game2 den Beitrag und schaut mal, ob es die Demo noch gibt im PSN Store. Da werdet ihr relativ schnell rausfinden, ob das was für euch ist. Und uns hat es, glaube ich, ganz gut overall gefallen. Ich weiß nicht, ob das auch für das nächste Spiel gilt, was wir besprechen werden. Ich habe das Gefühl, die Meinungen sind ein bisschen geteilter.
Das liegt an mir, weil ich dir gesagt habe gestern, ne?
Es hat mich auch überrascht. Es gibt sicherlich Gründe, warum man das kritisieren kann, aber ich finde deinen Grund interessant. Aber ich will jetzt erstmal sagen, was es geht. Es geht nämlich um Topspin 2K25. Wir können auch gerne hier schon mal den Trailer ablaufen lassen. Danach habe ich dann auch noch ein bisschen Gameplay dazu. Topspin, erinnern sich vielleicht die Älteren unter euch noch dran, war lange Zeit eine große Tennisserie, so parallel zu Segas Virtua Tennis. Dann 2011 gab es Topspin 4, damals noch für Wii, PS3 und Xbox 360. Und dann ist diese Serie eingeschlafen und jetzt 13 Jahre später bekommen wir auch kurzfristig angekündigt tatsächlich einen neuen Teil von 2K, entwickelt von Hangar 13 oder Hangar 13. Und das ist quasi auch der Laden, in den der einstige Topspin-Entwickler, also 2K Check, aufgegangen ist. Und von daher die Erwartung recht groß, was dieses Spiel angeht. Ist jetzt erschienen quasi für die aktuellen Plattformen natürlich, minus der Switch, also Xbox, PlayStation, PC. Ich habe es auf Xbox gespielt, ich glaube Gregor auch und du Christoph am PC. Ich musste mich erstmal, ich mag Tennisspiele, ich bin aber komplett aus dem echten Tennis so raus und habe dann gedacht, okay, ich werde niemanden kennen aus dem Spielerfeld und zum Großteil war das auch so, aber dann habe ich gesehen, es gibt ja auch so die Altstars wie Andre Agassi, Steffi Graf oder einen Pete Sampras, der überhaupt nicht aussieht wie Pete Sampras.
Alle sehen nicht aus wie die
Original. Doch, Andre Agassi ist schon okay.
Ja, aber das ist die Frisur und das Stirnband.
Ja, also das
Gesicht ist schon... Die Frisur und das Stirnband, aber ich sehe auch aus wie Andre Agassi.
Ganz ehrlich, die Designs sind nicht geil, wie sie die Gesichter umgesetzt haben.
Ja, können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Die Gesichter sind nicht... gut. Ich finde es ein bisschen Hit or Miss. Ich finde, es gibt ein paar, die okay sind. Finde dafür die Animationen der Spieler umso besser. Und was, finde ich, ist im normalen Spielverlauf dann entscheidender, wenn du dir so ein Spiel anguckst. Okay, das ist übrigens Steffi Graf. Wer kennt sie nicht? Und dahinter haben wir, glaube ich, Maria Sharapova.
Nochmal Steffi Graf.
Nee, also Steffi Graf, wenn man es weiß, kann man sie schon erkennen.
Das ist okay, ja, jetzt wo du es gesagt hast, dann erkenne ich sie auch ein bisschen wieder.
Aber wir jetzt schon bei den Figuren sind, kann man auch sagen, das gilt eigentlich für das ganze Line-Up, weil ich finde, das ist ein bisschen dünn ausgefallen.
Ja, also ich habe mal mir die Tennis-Weltranglisten der Frauen und Männer angeschaut. Du hast also sowas wie jemanden wie Djokovic, der einfach Platz 1 der Weltrangliste ist, der taucht in dem Spiel hier nicht
auf. Den kenne selbst ich und ich beschäftige mich gar nicht mit Tennis. Ja,
also Djokovic und Nadal sollten mindestens dabei sein, finde ich, bei solchen Games.
Und beide nicht dabei. Ne?
Beide nicht drin. Ich meine, Naomi Osaka macht doch gerade Babypause oder hatte gemacht? Ich weiß es gar nicht. Also es ist so ein sehr bunt gemischtes Feld an vielen Legenden, ja, mit einer Handvoll aktueller Leute, aber du wirst nicht eine akkurate Weltrangliste.
Nee,
und auch, weil ich weiß nicht, von wegen Freischalten und so, es sind ja auch, wie viel sind 20 Leute dabei oder so? So ultra viel ist es nicht.
Hätten wir eben erzählen müssen, es ist nicht viel. Und auch bei den Leuten, wo ich gesagt hätte, ja, die sind aktuell, das sind halt auch Leute wie Federer oder Serena Williams und so, die halt auch ihre aktive Karriere eigentlich schon hinter sich haben. Und dann sind es halt noch Leute wie Emma Raducanu, die ist, glaube ich, in der Weltrangliste auf Platz 200 irgendwas. Also die Mischung ist ein bisschen wild, was das angeht, da sage ich, okay, es ist mir wurscht, weil ich möchte einfach ein bisschen gepflegt Tennis spielen. Und hier habe ich relativ schnell gedacht, das Tennisspielen an sich ist super gut umgesetzt. Wir sehen hier eine Einstellung, die ist so Standard mit relativ vielen Hilfsvisualisierungen. Das heißt, da lädt sich immer dieser Balken auf, und du musst das richtig stoppen, um den Schlag quasi optimal zu treffen. Finde das verhältnismäßig anspruchsvoll. Man sieht auch, das sind meine ersten Spiele, die ich hier aufgenommen habe, dass ich das nicht so gut mache. Finde aber, du hast einen tollen Lerneffekt. Du kannst diese Sachen natürlich später abschalten, dass dir das angezeigt wird. Aber du lernst sehr, sehr gut mit richtigem Timing korrekt diese Bälle zu treffen. Und wenn du dann mal einen Ballwechsel hinkriegst, wo du 7, 8, 9, 10 gute Ballkontakte hast, fühlt sich das einfach sehr, sehr gut an. Und du hast das Gefühl, dass Timing und Stellungsspiel einfach sehr gut belohnt werden. Aber vielleicht erstmal die Einschätzung da von euch. Vielleicht, Christoph, wie hat dir das spielerisch gefallen?
Spielerisch hatte ich auch Spaß. Vor allem, weil ich das, also man kann vielleicht mal zur Einordnung sagen, meine Historie mit Tennisspielen ist, dass ich auf der PlayStation 2 mal irgendwann, ich weiß gar nicht, Perfect Ace oder so gespielt habe. So viel mehr Tennisspiele habe ich nicht gespielt. Aber ich hatte jetzt irgendwie richtig Bock drauf, habe mich darauf gefreut und ich hatte das Gefühl, dass es für mich als jemand, der da neu einsteigt, einen sehr angenehmen Grad an Komplexität hatte. Mhm. Also es gibt sehr viele verschiedene Schläge, die man auch in einem Tutorial alle beigebracht kriegt. In einem Tutorial, was auf Ganz Englisch
kurz,
gesprochen wird.
Das ist Pete Sampras übrigens, ich das muss es kurz einmal nochmal sagen.
Das ist doch nicht Pete Sampras. Also wo sieht der denn wie Pete Sampras aus?
Ja. Leider gar nicht, sorry, du darfst weitermachen. Nee,
Wo war ich denn gerade? Genau, dass man in einem Tutorial, was auch auf Englisch gesprochen wird, wenn man das Spiel auf Deutsch stellt, mhm, übrigens, da merkt man, dass das Budget jetzt vielleicht nicht das allergrößte war an solchen Sachen. Aber auf jeden Fall kriegt man das finde ich, alles ganz gut beigebracht. Ich hatte so ein paar Probleme, mhm, die ich aber eventuell noch rauskriege, wenn ich es noch weiterspiele. Ich habe jetzt so 5-6 Stunden gespielt. Zum Beispiel die Tatsache, dass man mit dem linken Stick sowohl die Schlagrichtung, also möchte ich den Ball nach links oder rechts hauen, mhm, als auch den Spieler, die Figur selber steuert und ich dann manchmal das Phänomen hatte, dass ich eigentlich nach links laufen und nach rechts schlagen wollte, aber dann habe ich schon nach rechts gedrückt, weil ich ja nach rechts schlagen will und dann läuft die Figur vom Ball weg anstatt zum Ball hin. Mhm. Das sind so Sachen, das liegt vielleicht auch ein bisschen an mir. Aber ansonsten hat mir das rein spielmechanisch eigentlich durchaus Spaß gemacht.
Gregor.
Gebe ich mal ab zu Gregor, weil ich habe so das Gefühl, wir sitzen auch passend, das ist von sehr gut zu mittelgut.
So. Alles, was ich jetzt sage, das ist ein reines Gregor-Problem, nennen wir es mal so. Ja, ich hab's absolut gehasst. Nein, das war zumindest mein Eindruck. Ich habe ein Stündchen ungefähr reingespielt. Ich wollte mal kurz reinschauen einfach. Ich bin großer Tennisfan in meiner Kindheit gewesen, habe da wirklich alles geschaut. Andrew Agassi, auch mein absoluter Lieblings-Tennisspieler. Und irgendwann bin ich da aber irgendwie rausgewachsen oder so. Es ist, glaube ich, geht auch einher, dass deutschen Spieler einfach nicht mehr so gut gewesen sind vor einiger Zeit lang. Wobei es gibt natürlich Versuche in letzter Zeit wieder so ein bisschen mehr reinzukommen. Habe sehr viel in der Vergangenheit, in meiner Kindheit auch Tennisspiele gezockt. Great Courts auf dem C64. Mein absoluter Favorit Jimmy Connors auf dem Super Nintendo. Virtual Tennis ist absolut fantastisch. Aber ich bin mehr dieser Arcade-Tennisspieler. Ich habe Topspin nie wirklich gezockt. Da war ich schon raus aus den Games. Ich wollte mir zum Vergleich, nachdem ich jetzt 2K25 gespielt habe. Ich habe noch in meiner Sammlung irgendwo Topspin 2 für die Xbox 360. Ist nicht gelaufen auf meiner 360, weil ich anscheinend noch ein Analogkabel brauche, um da irgendwelche Einstellungen zu machen. Und das habe ich nicht mehr irgendwo daheim. Also konnte ich nicht den Vergleich machen, um zu sehen, ist das schon ein Ding, was von der Serie einher war. Ich bin mit diesem Timing-Ding überhaupt nicht zurechtgekommen.
Also mit dem grünen Zeitfenster zu schlagen.
Ihr habt's gesagt, das ist eine Lernkurve, die da ist. Und das ist ja auch vollkommen richtig und wichtig, dass du da in dem Spiel eine Komplexität drin hast. Gerade wenn du da den Anspruch dann setzen willst, wie präzise kannst du den Ball an die Linie setzen? Kannst du deine Laufrichtung mit der Schlagrichtung so vernünftig einstellen? Und ich habe gespürt, wie einfach so eine Stinkwut in mir hochgekommen ist, dass ich meinen Charakter nicht richtig positionieren kann und dann in die vernünftige Richtung schlagen kann. Und dann muss ich auch noch auf diesen Timing-Balken gucken. Also ich war dann so aufgeheizt, dass ich einfach mir nicht die Zeit nehmen konnte, vernünftig das Spiel zu lernen. Und dementsprechend hatte ich keinen Bock drauf. Lass mich das kurz dann ergänzen.
So, geht nur weiter.
wie gesagt, das soll nicht auf das Spiel reflektieren. Das ist ein absolutes Gregor-Problem. Ich sage jetzt hier, oh, das Spiel ist scheiße oder sowas. Aber es ist nicht die Art von Tennisspiel, wo ich dann Bock hatte. Und es ist wahrscheinlich sehr schwierig, 30 plus Jahres gelerntes Arcade-Tennis aus mir rauszubekommen, wie die Games funktionieren, der komplett anderen Spielbarkeit. Und dann hast du noch im Tutorial dieser verdammte John McEnroe, der einen zulabert, wo ich auch nicht seine Textzeilen weiterdrücken kann, sondern du komplett seinen Dialog abbrichst und mir das dann durchlesen musst, eine halbe Stunde, was da steht. Das ist kein gutes Tutorial.
Die sind einfach lang, die Videos.
Hättet ihr nicht Michael Stich holen können, der das einspricht stattdessen, statt diese Flitzpiepe McEnroe da wirklich. Ich vertraue drauf, dass es ein gutes Spiel ist. Es hat ja auch gute Wertungen bekommen. Ich spiele nicht viele 2K Sportgames. Was ist denn dieser Kack von wegen, dass man sich einen eigenen Account machen muss und startet das Spiel nicht? Was ist denn das für ein Bullshit? Plus Monetarisierung ist ja auch nochmal volle Pulle drin, wie
üblich. Das hat mich auch krass gewundert, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, in der Vergangenheit konntest du meistens bei den Spielen der Publisher, die nochmal sagen, hier willst du dich nicht mit deinem XY-Account auch noch einloggen, das skippen. Dann verzichtest du auf irgendeine Art von, du verknüpfst irgendwas miteinander und kriegst irgendwie noch 1000 Virtual Currency. Bei Topspin ging es bei mir auch nicht. Ich konnte es nicht skippen. Ich hatte nicht mal einen 2K-Account irgendwie oder wusste den Login nicht, musste das dann erst nochmal alles raussuchen oder neu machen, bis ich das Spiel überhaupt starten konnte. Und ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Was wir jetzt besprochen haben, ist per se, wie sieht das Spiel aus und wie spielt sich das Spiel, und das findet der eine gut und der andere eher weniger. Aber ihr müsst natürlich auch wissen, es ist eben ein 2K-Sportspiel und wie wir das auch bei NBA sehen, ist ein Spiel, wo man noch Geld ausgeben kann, auch in der Karriere, und das Spiel kommt auch nicht in einer Edition raus, wo ihr denkt, okay, ich kaufe mir einmal jetzt das Spiel und dann habe ich alles. Nein, es gibt natürlich 3 Editionen. Das geht hin bis zu einer Grand Slam Edition, die kostet 120 Euro. Da muss man schon sehr genau überlegen, das wollen wir euch an der Stelle nochmal mitgeben, braucht ihr wirklich all diesen Content, der eben in dieser größeren Edition mit drin ist, oder sagt ihr, okay, das Basisspiel ist für mich ausreichend? Das muss man immer sehr, sehr genau abwägen, weil ich finde schon, es ist eine Ansage zu sagen, okay, das Spiel kostet mich einfach jetzt schon mal 120 Euro. Das ist im Grunde genommen, du kaufst das Spiel zum Vollpreis, zum normalen Vollpreis, und weißt, okay, ich würde noch 60 Euro in Zusatzcontent investieren. Und das machst du einfach proaktiv hier schon. Da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr großer Tennis-Fan an der Stelle sein.
Allgemein bei den 2K-Sachen, gerade was so ein bisschen im Sport- oder Sports-Entertainment-Bereich ist, bei den WWE-Spielen wirst du auch geschröpft, wenn du dann diese Edition haben möchtest, ganz zu schweigen NBA 2K und haben die sonst noch was übrig ist? Nee, Madden ist bei EA,
ne? Gibt's nicht wieder PGA mittlerweile
von? Ist PGA wieder mittlerweile? Golf mag ich auch. Aber wahrscheinlich nicht in der Art, wie sie es hier umgesetzt haben.
Naja, aber vor allem das Ding, also ich habe da auch mal ein bisschen geguckt, was das alles so kostet. Und man kann ja zum Beispiel dadurch, also wenn man sich so eine MyPlayer, oder heißt es MyPlayer oder My irgendwas, keine Ahnung, wenn man sich eine eigene Figur macht.
MyPlayer, MyCareer,
irgendwie sowas, noch, ja. Ne? Wenn man sich da dann eine Karriere mit seinem eigenen Spieler startet, grindet man ja quasi, sammelt XP und dadurch kann man seine Figur dann verbessern. Die einzelnen Werte, Vorhand, Rückhand und so weiter und so fort. Und diese Werte kann man auch zurücksetzen. Und dieses Zurücksetzen muss man sich für diese Virtual Currency, die man sich natürlich auch über die Matches verdient, kaufen. Wenn man sich das aber einfach nur kaufen würde, kostet das umgerechnet 20 Euro. Und da denke ich mir halt echt, boah, das ist schon, also ich wüsste jetzt nicht, wann ich in die Situation komme, das wirklich machen zu müssen, darauf angewiesen zu sein, dass man dazu gesagt, aber trotzdem, das überhaupt für 20 Euro da dran zu tackern, finde ich irgendwie, nee.
Ich habe so einen Ausschnitt aus dem Heise Review mir mal angeschaut, es wurden nochmal ein paar Foren hier gepostet und die haben auch nochmal die Monetarisierung speziell angekreidet, wobei andere Leute sich da gemeldet haben, gesagt, das kann man alles in-game verdienen, ist halb so schlimm. Also ja, ich weiß nicht, auf wen man sich konkret
das verlassen kann. Das ist so ein Ding, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel online gespielt, so 3-4 Matches und deswegen will ich jetzt auch, also ich kann jetzt nicht richtig einordnen, wie viel muss ich spielen, um wie viel zu verdienen, soweit bin ich da jetzt gerade einfach nicht. Aber trotzdem, grundlegend finde ich sowas einfach.
Ich finde das auch immer einen ganz schwierigen Aspekt in der Bewertung von Spielen, weil wie du das schon sagst jetzt gerade, der eine sagt dann, ja, das ist blöd, dass man überhaupt sich Sachen erkaufen kann, während andere sagen, ja, nee, ich wollte das sowieso jetzt am Wochenende nochmal 20 Stunden reinstecken. Ich finde es cool, dass man das auch erspielen kann, das ist okay. Das ist ein schwieriger Aspekt natürlich. Die GameStar zum Beispiel hat es auch deutlich abgewertet, eben mit dem Hinweis auf, du kannst dir einfach Vorteile erkaufen. Das ist eine Krux, die man ja bei vielen Spielen mittlerweile oder bei einigen Spielen mittlerweile finden.
Wir hatten diese Art von Diskussion ja auch über Dragon's Dogma 2, gerade weil du da ja auch so gewisse Items haben kannst, was da aber komplett aus dem Ruder gelaufen ist, was nicht reflektiert hat, von wegen, dass du wirklich enorm Vorteile bekommen hast, indem du echt Geld ausgeben kannst. Das ist so diese typische Capcom-Krankheit in den letzten Jahren gewesen, dass sie immer so Ingame-Items nochmal zusätzlich anbieten, wobei du da nie bei Pay-to-Win gewesen bist. Aber du kannst es nicht als Käufer sagen, oh, haben die vielleicht doch nicht an der Schwierigkeitsschraube so gedreht, dass man doch irgendwann sagt, ah, ich möchte doch irgendwie Geld ausgeben. War bei Dragon's Dogma 2 nicht der Fall, so da ist es aber hochgekocht. Die 2K-Games machen schon seit Ewigkeiten irgendwie und sind nicht die einzigen. Auch bei Sega und Atlus hast du häufig mal dann so DLCs, die dir so ein bisschen Pay-to-Win dann geben. wo ich dann auch sage, das ist absolut ungeil, wenn das der Fall ist. Ne? Wozu habe ich dann 120 Euro für eine Grand Slam Edition ausgegeben?
Grand Slam Edition. Ja, schwierig. Also bei mir ist ja so, ich mag ja am liebsten einfach generell ein bisschen auch mal lokalen Multiplayer spielen und sowas, aber für mich reicht dann auch die Basisedition von so einem Spiel, die dann immer noch den Vollpreis kostet, ohne dass ich viel in Anspruch nehme. Aber wie gesagt, grundsätzlich spielerisch, ich finde das gelungen, aber ich finde auch, was du sagst, Gregor, völlig valide, wenn man sagt, man möchte eher Tennis spielen mit einem Arc Charakter. Also ich hatte bei dem Topspin jetzt auch Ballwechsel, wo ich gedacht habe, ja okay, das waren jetzt 3 Schläge, den Return kriegt er nicht mehr. Und das ist halt der Punkt. Es ist nicht spektakulär oder so. Es ist halt wirklich eher eine Simulation. Da muss man wissen, ob man das gerne für sich möchte. Mir hat das gut gefallen und ich finde, das ist kompetent umgesetzt. Aber ja, alles. Man muss das einfach selber für sich wissen, ob man nicht lieber einen Mario-Tennis spielen möchte, was auch völlig okay ist zu sagen. Sowas möchte man lieber.
Ich mach's keinem madig. Mario-Tennis hat nichts mit Tennis zu tun. Das ist ein...
Naja, ohne Specials und so.
Ja, dass man die Specials abschalten muss, dass da halbwegs Tennis dann draus wird. Stimmt. Ansonsten ist es so ein... Also das hat fast so viel mit Fußball zu tun, wie Captain Tsubasa, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, was auch nichts mit richtigen Fußball zu tun hat.
Naja, da haben wir
das. Wir haben es gemeinsam gewonnen, Fabian. Da kannst du nichts dagegen sagen.
Am meisten merkt man das, finde ich, bei den Figuren, weil die sind schon echt ein bisschen träge. So, das merkt man schon. Also wenn man sich für eine Richtung entscheidet, in die man jetzt läuft, dann denkt man sich schon, ja gut, jetzt brauche ich gar nicht mehr umdrehen, weil der reagiert eh nicht so schnell. Das merkt man schon ziemlich stark.
Steger, gebt mir Virtua Tennis 5 oder 6 oder was auch immer gerade dran ist. Dann ja, bin ich zufrieden, dann könnt ihr alle Tops
beißen. Halt auch nicht mehr, das ist dann auch schon voll mit Microtransactions.
Wahrscheinlich schon, Sega macht das auch, shit.
Wir machen mal eben weiter. Ich möchte nämlich unbedingt gerne das nächste Spiel heute mal ansprechen. Ich habe das schon mal hier geschoben aus Zeitgründen, aber es ist ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt. Es haben wahrscheinlich nicht so viele Leute von euch auf dem Schirm. Es ist im April erschienen für den PC. Wir können gerne schon mal den Trailer abfeuern. Es geht um Minishoot Adventures. Jetzt denkt ihr so, hä, was ist das denn? Ist ein Spiel von einem kleinen französischen Studio. Ich bin darauf bei Steam aufmerksam geworden, weil es sehr, sehr gute Wertungen dort hat. Und ich habe dann gedacht, okay, das sieht jetzt irgendwie erstmal nicht so super innovativ aus. Kostet 15 Euro. Ich habe dann die Demo gespielt und habe gedacht, wow, finde ich hammergut, weil im Grunde genommen ist es eine Mischung aus einem Twin-Stick-Shooter. Das heißt, ich steuere dieses kleine Raumschiffchen und kann mit dem rechten Analogstick quasi um mich rum in alle Richtungen ballern. Und zum Zweiten ist es eine Art 2D Action-Adventure, ganz stark von Zelda und ähnlichen Spielen inspiriert. Und das ist so eine coole Erweiterung für dieses klassische Twin-Stick-Prinzip, die ja oft so angelegt waren, früher oder auch später. Du bist in abgeschlossenen Arenen, es kommt Gegneranzahl X, die machst du kaputt und danach ist der Level geschafft oder der Abschnitt geschafft und dann kommt die nächste kleine Arena. Und hier ist das alles verwoben in ein größeres Spiel, wo du eine große Oberweltkarte hast, du hast Dungeons, du hast Höhlen, du sammelst Upgrades für dein Schiff ein, du sammelst sogar Herzteile ein, also es ist teilweise ganz deutlich Zelda. Wir können auch hier gerne mal die Gameplay-Sequenz von mir im Hintergrund nochmal laufen lassen. Es ist so ein bisschen nach ein paar Stunden im Spiel etwas, auch ein umfangreiches Spiel. Und das Schöne ist auch, das Spiel bleibt immer in der Action, also so ein bisschen wie bei, sagen wir mal, Cocoon oder so, dass du immer aus dem Spiel heraus direkt ablesen kannst, okay, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Oder jetzt habe ich einen Boost bekommen und kann über bestimmte Stellen springen oder ich habe einen stärkeren Schuss. Und zum Beispiel hier unten sehen wir, das kann ich hier noch nicht, aber kannst du später dann diese rissigen Wände zu zerstören, also quasi das Pendant zu den Zelda-Bomben. Es gibt aber keine Dialoge oder Sachen, die dich irgendwie aufhalten oder sonst wie die Geschwindigkeit rausnehmen, sondern du bleibst quasi immer einfach im Spiel und bist da aktiv in der Action. Hier zum Beispiel habe ich gerade einen Kartenteil gefunden. Das kannst du an einer anderen Stelle dann nochmal weiter analysieren lassen. Dann werden da bestimmte Dinge drauf aufgedeckt, sowas wie, wo ist denn der nächste Dungeon? Und es gibt natürlich dann auch Bosse. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt so nachvollziehen kann. Wahrscheinlich auch nicht mal anhand dieses Gameplay-Videos, weil das halt echt nicht besonders aussieht. Aber das Spiel macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mich da hingesetzt und dann wieder und wieder irgendwie mal so ein halbes Stündchen da reingesteckt, weil es einfach super motivierend ist. Du machst immer Fortschritt. Es flutscht einfach sehr, sehr gut. Es läuft natürlich auch perfekt auf dem Steam Deck, auf dem ich es gespielt habe. Hier sehen wir auch ein bisschen so den Upgrade. Baum, also du kannst verschiedene Skills links erweitern, wie deine Geschwindigkeit oder Schaden, den du machst und solche Sachen. Rechts sind Items gelistet, da habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel gehabt. Und ja, mir macht es wahnsinnig viel Spaß und wenn ihr grundsätzlich sagt, ach ja, das könnte ganz nett sein, guckt euch zumindest mal die Demo an. Für mich echt so eins der Überraschungsspiele des Jahres bisher. Ich weiß nicht, wäre das für euch ein interessantes Spiel?
Ich wollte gerade fragen, du kannst ja mal meinen Eindruck, den ich habe, entweder bestätigen oder verneinen. Und zwar finde ich, das hat ja durchaus so ein paar, also Twin-Stick-Shooter ich sag mal in Anführungszeichen Bullet-Hell-Elemente mit dem ganzen Ausweichen, aber es wirkt alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen gediegener. Nicht dass, also, und das finde ich persönlich sehr angenehm, weil bei manchen Bullet-Hell-Spielen denke ich mir, boah, jetzt kriege ich gleich einen epileptischen Anfall und ne, weiß überhaupt nicht mehr, wo ich hingucken soll. Das wirkt alles ein bisschen ruhiger. Ist das auch ja. so oder wird das irgendwann auch dann sehr, sehr hektisch und viel und schnell?
Ist gut, dass du das nochmal ansprichst, dieses Wort Bullet-Hell, das habe ich bisher jetzt ja gar nicht aufgegriffen. Das ist teilweise natürlich schon so, gerade in Stellen, die eben ein bisschen schwieriger sein sollen oder auch am Ende von Dungeons, aber es ist nicht super krasse Bullet Hell und du hast später auch einen Skill, mit dem du, das muss ich dann wieder aufladen, aber da kannst du einmal so einen Impuls um dich rum absenden und der zerstört quasi alle Projektile, ist einmal wie ein Schutzschild, um quasi dich vor einem Treffer zu schützen und das geht overall schon. Ich bin nicht der größte Fan von, ich mag Twin-Stick-Shooter-Spiele, aber keine Bullet-Hell-Spiele so gerne, wo man so ganz fein durch tausende Projektile durchfliegen muss. Das ist hier einigermaßen moderat.
Das finde ich gut, das gefällt mir.
Ja, du hattest mir ja schon mal empfohlen, Fabian. Ich habe es mir dann auch notiert. Ich habe absolut Bock drauf, weil gerade die Genre-Mischung ist auch was mich voll anspricht. Ich mag Twin-Stick, ich mag Zelda-Games auf die Art und ist ja gerade cool, wenn so zwei Genres miteinander verwoben werden. Leider die Zeit bisher noch nicht dafür ausgereicht, aber ist auf jeden Fall auf dem Zettel bei mir drauf. Look ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es sieht ja schön flüssig aus. Das ist, glaube ich, eher das Wichtigere, dass man da reinkommen kann. Und ich spiele tatsächlich ab und zu auch mal ein bisschen Bullet Hell hier und da, nur nicht zu viel, weil meine Reflexe nicht mehr da sind. Aber dann auch eher sehr cool, dass da wirklich viel in Sachen Genre-Mixes gemacht wird. Da gab es im letzten Jahr ein Spiel namens Eurokill The Calumniation Games, war, glaube ich, der sehr sperrige Name, was Bullet Hell Shooter gemischt hat mit Visual Novel. Da hast du quasi Phoenix Wright gemacht oder so ein Murder Mystery und anstatt im Gerichtssaal sich dann zu belabern, hat man Bullet Hell Shooter zwischendurch gespielt und dann die Argumente an den Kopf geworfen. Geil. Nein, das ist eine Lüge. Baller, baller, baller und weich aus. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und gerade solche Genre-Mixes, da habe ich Bock drauf. Ich würde auch noch eine kleine Empfehlung dann reinwerfen. Wer so Genre-Mixes mag, da gibt's, ich muss mal gucken, wie das jetzt heißt, weil es wurde umbenannt, aber ein Zelda-like Action-Adventure gemischt mit Sokoban, was lange Zeit jetzt entwickelt wurde über Kickstarter, was ich vor Jahren mal mitfinanziert habe.
Ich glaube, du musst einmal noch erklären, was Sokoban ist.
Sokoban ist Kistenschieben, wo du Kisten schieben musst. Also vielleicht, manche Leute kennen das von Zelda-Puzzles, schiebt die Kiste dahin, macht das sowas. Und das war quasi ein eigenes Puzzle-Game, wo man einen Lagerarbeiter gespielt hat und schiebt die Kisten so, man kann sie nicht ziehen, nur schieben. Und das haben Leute über Kickstarter als Spiel angeboten, wo das mit Zelda miteinander verknüpft ist. Ich muss mal gucken, wie der Name heißt, aber da habe ich damals die Demo gespielt und mitfinanziert. Vielleicht ist es mittlerweile fertig.
Ja, guck das gerne mal nach. Ich würde sagen, das war erstmal mein kleines Loblied auf Minishoot Adventures. Also guckt euch die Demo bei Steam mal an. Mir hat es tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Gregor, hat dir das nächste Spiel gefallen, was wir hier jetzt nochmal aufgreifen wollen? Haben wir auch vor einigen Wochen hier schon mal besprochen, als, glaube ich, auch damals eine Demo rausgekommen ist. Es geht um Sandland, neues Rollenspiel von Bandai Namco. Taugt das was?
Ist in Ordnung, würde ich sagen. Auch da, wie bei den vielen Sachen, weil so viel rausgekommen ist, ich habe jetzt nicht ultra lang gespielt, ein paar Stunden. Über die Demo hatten wir kurz gesprochen, als Wirt hier gewesen ist. Ich fand die Demo nicht besonders gut, muss ich sagen. Nicht, weil sich das Spiel schlecht gespielt hat, sondern weil die komplett nichtssagend gewesen ist. Das ist ein No Pun Intended Sandbox-Spiel, wo du basierend auf einer Akira Toriyama-Lizenz, das ist so ein One-Shot-Manga gewesen, also eine Story, die in einem Manga dann zusammengefasst wurde, die vor fast 25 Jahren rausgekommen ist und stellt oder beschäftigt sich mit der Postapokalypse. Man ist der Sohn des Teufels und sucht in der Gruppe Menschen nach Ressourcen und Wasser. Also sind der Teufel wohl doch freundlicher, als man denkt. Und hier in dem Spiel ist es so ausgelegt, dass du dann ja Action-RPG-mäßig unterwegs bist, wirklich in diesen Sandboxes unterwegs herumlaufen kannst, in Echtzeit Kämpfe machen kannst, aber auch sehr viel Vehikel-basierte Action. Alles in diesem schönen Akira Toriyama Cell-Shading. Also ist eines der hübschesten Spiele seiner Art, weil es den Stil so akkurat anfängt. Jetzt nicht vom Detailgrad oder so, weil es so ein bewusst ein bisschen simplerer Cell-Shading-Stil ist. Und ich konnte es auf der Gamescom letztes Jahr kurz anspielen. Da gab es so ein paar gemischte Parts, mal ein bisschen Story, mal so eine Fluchtsequenz, Crash Bandicoot-Style, wo man nach unten gefahren ist, von dem Dino verfolgt wurde, bisschen Action-Gameplay. Da hatte ich es als ganz gut in Erinnerung, als etwas, was ich mir gerne angucken möchte. Die Demo, die sie rausgebracht haben, schmeiß die einfach irgendwo ins Spiel, mitten in die Open World da rein und mach mal und probier mal aus. Und irgendwie fand ich das zu ungeführt und habe da mir keinen guten Eindruck davon machen können. Jetzt habe ich ein paar Stunden reingespielt. Man muss natürlich auf diese typische Akira Toriyama auf den Stil dann stehen, inklusive bisschen so humorvoll alles inszeniert, Story-Sequenzen in die Welt da einlassen, aber grundsätzlich musst du Spaß haben, an den Echtzeit herumlaufen, Gegner weghauen und verschiedene Vehikel, mit denen du unterwegs bist, wo du dann auch richtig herumfahren kannst, die ausrüsten kannst. Ich bin dann so weit gekommen, dass ich jetzt so einen eigenen Panzer habe, wo ich dann verschiedene Turrets dran machen kann. Jetzt nicht so aufwendig wie bei einem Armored Core, sagen wir mal, wo du dich dann stundenlang verlieren kannst, wie du deine Mechs da auskleidest, wobei das kann noch kommen, später im Spiel, wenn man so weiter zockt. Und ja, es hat sich wie so ein nettes, spaßiges Anime-Game angefühlt für Leute, die so in der Art Games mögen, wo ich mehr überzeugt gewesen bin im letzten Jahr. One Piece Odyssey hat mir richtig Spaß gemacht. Das hatte aber den Hook gehabt, dass es ein rundenbasiertes RPG gewesen ist, mit einer Anime-Lizenz und sehr viel Aufwand da reingepackt hat. Wenn ich die beiden vergleichen müsste als große Anime-Games, die ich in den letzten Jahren gezockt habe, dann hatte ich bisher mehr Spaß mit One Piece Odyssey. Ich meine, die Wertungen sind auch okay jetzt für Sandland, jetzt nicht übermäßig hoch.
Auseinander die Schere, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob es dann unbedingt geeignet ist für Leute, die nicht auf diese Art von Games mit dem Look und mit der Mischung stehen. Das Gameplay könnte ein paar Leute schon anmachen, aber ist schon sehr Anime. Oh, ein bisschen Stealth-Action ist auch mit drin.
Ich habe auch gelesen, dass es sehr klischeeig sein soll. Also wenn man das wahrscheinlich nicht so mag, dann ist es vielleicht nicht so für eingedacht.
Es liegt an der Vorlage wahrscheinlich, denke ich. Es ist auch schon ewig her, dass ich die gelesen habe, deshalb kann ich mich an die Details nicht mehr erinnern. Das ist also wieder eine Überraschung, was die Story dann mir dann zeigt. Ich denke mal, es hält sich wahrscheinlich sehr nah dran an die Vorlage und es gibt ja parallel auch nochmal eine Anime-Serie, die dazu gemacht wurde und einen Film, die irgendwie laufen. Also man kann sich mit der Story auch außerhalb des Games beschäftigen. Aber ja, ey, gerne mehr davon. Und wir haben ja über Akira Toriyama schon in der Vergangenheit gesprochen, zu seinem Tod vor ein paar Monaten. Einfach, das glaube ich, hat jetzt nochmal ein bisschen mehr Relevanz, dass wir so ein Spiel haben, was seine Art von Style nochmal so gut abbildet. Das ist immerhin ganz nett.
Kannst du was zum, also du hast jetzt natürlich ein paar Stunden nur gespielt, hast du gesagt, aber kannst du was zum Schwierigkeitsgrad sagen? Weil ich habe gelesen, dass es sehr, sehr leicht sein soll und dass das auch einige gestört hat.
Ja, ich wurde nicht herausgefordert, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, ob ich einen Schwierigkeitsgrad wählen konnte. Wenn, dann habe ich meist auf normal gespielt, wenn es da was gegeben hat. Und in den ersten Stunden wirst du überhaupt nicht herausgefordert. Also du hast natürlich dann, du musst so ein bisschen üben, wo ich nicht ganz so den Grip da hatte, ist von wegen, wahrscheinlich, weil ich auch parallel Stellar Blade gespielt habe. Und okay, hier ist eine andere Taste zum Ausweichen. Ja. Was ist das Timing für das Ausweichen? Aber selbst wenn ich getroffen wurde, habe ich gedacht, ich kann da einfach durchrushen und durchpunchen durch die Gegner. Und gut ist, auch mit dem Panzer, wenn ich unterwegs gewesen bin, also die Gegner haben bisher nicht so viel Gegenwehr geleistet. Vielleicht ist das wirklich noch was nochmal später anzieht.
Vielleicht kommt es ja noch.
Alright, vielen Dank dir dafür. Wird es bei euch, Christoph, auch noch was zu Sandland geben? Also gibt es einen Game-2-Beitrag?
Es wird noch etwas zu Sandland geben. Ich weiß gerade gar nicht, ob es ein ganz großer Beitrag wird oder einer von den kleineren, aber es kommt etwas zu
Markus
Sandland.
Markus ist dran, ne?
Na, wahrscheinlich.
Ich weiß gerade gar nicht. Schon Stellar Blade gemacht.
Der macht beides gleichzeitig. Ja,
der arbeitet gerne. Der
das
mag
ist, das. Das ist gut, ihr seid alle sehr fleißig.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank dir, Gregor, für diese Eindrücke zu Sandland. Demo, ist die noch erhältlich?
Die sollte noch erhältlich sein, denke ich mal, ja.
Schön, wie man bei fast jedem Spiel jetzt mittlerweile wieder sagen kann, ladet euch mal die Demo runter.
Das ist sehr gut.
Ey, ich liebe Demos. Demos sind toll.
Ja. Das ist. Wir hatten das auch, glaube ich, schon mal so ein bisschen durchdiskutiert. Lange Zeit gab es keine Demos mehr, jetzt wieder verstärkt, gerade auch von japanischen Entwicklern, was ich gut finde. Ich glaube, die Publisher haben sich in der Vergangenheit gedacht, wenn wir den Leuten jetzt schon Demos geben, sehen sie, wie unser Spiel sich doch nicht für 60, 70 Euro lohnt. Und jetzt machen die Leute ja, ey, wir haben so viel Konkurrenz, schau dir an und dann entscheide.
Wie geil war das bei Metal Gear Solid 2, den ganzen Tanker-Level zu spielen? Ich habe den so oft gespielt.
Oh ja. Also,
das aber, war so geil.
Aber
ich hab's
da musstest du dir ein anderes Spiel kaufen.
Damit wollte ich gerade sagen, das war jetzt keine klassische Demo wie heute. Das war einen anderen Kauf noch gekoppelt.
Ja. Übrigens, das Zelda-Sokoban-Spiel Isles of Sea and Sky heißt es mittlerweile. Akura war der alte Name. Und jetzt heißt es Isles of Sea and Sky.
Okay, alles klar.
Check das gerne mal aus.
Sea and Sky gucken wir für eine der nächsten Folgen mal an. Oder ist das jetzt fertig erhältlich?
Ich sehe hier ein Review von vor 4 Jahren, aber ich weiß nicht, ob das ein finales Game ist. Aber ich meine, dass es nicht offiziell draußen ist bisher. Dann. Ich habe noch keinen Key gekriegt von Kickstarter.
Na gut, das ist ja eigentlich Standard, dass man da bei den meisten Sachen nie irgendwas bekommt. Wir haben noch eine pickepackevolle zweite Sendungshälfte für euch. Unter anderem den ID at Xbox Stream von gestern. Wir haben noch Hades 2, Paper Mario und vieles mehr. Und bevor wir euch jetzt in die Werbung verabschieden, gibt's noch neue Clips zum Voten von Krogi. Im Rahmen der Schwitzer des Monats Koop mit Hitro Fugal hat Krogi wieder witzige Clips für euch rausgesucht. Und ich übergebe einmal kurz an Herrn Krogmann. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und bevor ich es vergesse, noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Woche haben wir hier einen Bundle verlost rund um Final Fantasy 16, bestehend aus PS5, Faceplates für die Konsole und Spiel- und Downloadcodes. Herzlichen Glückwunsch an Mario aus Leipzig. Du hast dieses Bundle gewonnen. Wir werden dich kontaktieren. Und die anderen, euch allen vielen Dank für die Teilnahme. Es gab wirklich Rieseninteresse an diesem Gewinnspiel. Wenn ihr sowas hier mehr sehen wollt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Gucken wir mal.
Darf Mario als von der Konkurrenzfirma da mitmachen beim Gewinnspiel?
Okay, solider Gag an dieser Stelle. Schreibt gerne, ob ihr mehr Gewinnspiele wollt, dann versuchen wir hier mehr sowas künftig auch zu machen. Kommen wir mal zu einem kleinen Stream von gestern Abend, zumindest bei Gregor, weiß ich auf jeden Fall, dass er den auch gesehen hat. Es geht um den ID at Xbox Stream, der gestern Abend stattgefunden hat. Hat Microsoft in Kooperation mit IGN veranstaltet und eine Dreiviertelstunde lang gab es kleine Spiele zu sehen, die unter anderem auch für PC und Xbox kommen. Es waren nicht alles Exclusives, aber viele Titel, die in den Game Pass kommen, aber eben teilweise auch auf andere Plattformen. Ich hatte das Gefühl, der Fokus wirklich so auch ein bisschen auf Spiele, die sehr quirky sind. So, also das waren wirklich verrückte, abgedrehte Sachen, die man hier teilweise gesehen hat. So ein bisschen wie bei so einem japanischen Indie-Stream für die Switch, hatte ich teilweise so das Gefühl. Und es ist für uns jetzt gar nicht möglich oder sinnvoll hier an der Stelle, all die Spiele durchzugehen, die da besprochen wurden, weil das war wirklich eine ganze Menge. Es war auch Updates für bestehende Spiele, zum Beispiel neuer Content für Vampire Survivors, der direkt veröffentlicht wurde. Ich habe mal ein paar Spiele ausgewählt, die ich ganz besonders interessant fand. Eins davon ist Tales of Iron 2, Whiskers of Winter. Finde, dass das sehr, sehr schön aussieht. Da gab es einen Gameplay-Reveal-Trailer zu sehen, also wo man auch mal tatsächliche Spielinhalte sehen kann. Ist ein Action-Rollenspiel in, glaube ich, so einer, wie der Name schon sagt, winterlichen, verschneiten Welt und man spielt einen Charakter namens Arlo und setzt sich damit allerlei Monstern auseinander und obwohl das jetzt ein 2D-Spiel ist, sind das so recht anspruchsvolle Souls-like-Kämpfe und man hat viele Waffen, die man im Spielverlauf findet und dann auch upgraden und verbessern kann. Gleichzeitig baut man sich da auch so eine Siedlung auf und ich habe mich dann ein bisschen gefragt, ey, das sieht ja so cool aus, wieso habe ich denn nie Teil 1 gespielt? Hat jemand Erfahrung von euch mit dem ersten Tales of Iron?
Selbst gespielt habe ich es nicht. Ich habe es natürlich gesehen und mitbekommen und habe mal in das Let's Play, ich glaube, hat Colin das nicht gespielt? Ich glaube, ich habe da in das
Colin und Eda haben es gespielt.
Genau, da habe ich mal kurz reingeguckt, weil mich nämlich der Stil auch schon ein bisschen neugierig gemacht hat. Aber selbst gespielt habe ich es nicht.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe schon irgendwie Bock drauf, wobei man auch nur so viele Side-Scrolling Souls-like Metroidvania spielen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob Tales of Iron konkret Metroidvania gewesen ist, aber wenn du sowas in der Art nimmst wie Blasphemous oder Salt and Sanctuary, Salt and Sacrifice oder so, ist auch etwas, wo ich ein bisschen immer Abstand brauche, bevor ich wieder so noch so einzocke. Ja. Aber den Stil finde ich Hammer, muss ich sagen. Es sieht auch eine Milliarde mal besser aus als Salt and Sanctuary oder Salt and Sacrifice. Müssen wir ins Let's Play reingucken und schauen, wie sehr sich die beiden gequält haben bei dem Game. Ja. Und ich habe geflissentlich die zwei übersehen, als sie den Titel angekündigt haben, erst am Ende, als sie es genannt haben, weil es sind ja die Fangzähne da hinten im Logo, die zwei machen. Aber es ist cool, sieht gut aus.
Finde ich auch.
Das finde ich vor allem einen guten Punkt, weil mit der Optik hebt sich das mal ein bisschen ab, weil es natürlich sehr, sehr viel auch im Pixel-Look gibt. Und Pixel-Look ist ja auch schön, mag ich auch gerne. Aber dadurch hat das mal ein bisschen was Eigenes, finde ich. Es hebt sich ein bisschen mehr aus der Masse ab.
Genau, das ist ein Spiel, was für alle Plattformen erscheinen wird. Genau, einen Release-Termin gab es noch nicht. Ich habe jetzt hier nochmal, das können wir von meinem Laptop gleich nehmen, einen Trailer zu einem Spiel, was ihr mir heute Morgen nochmal nahegelegt habt, weil euch das angesprochen habt. Das war mir ein bisschen zu schwer zu lesen, würde ich mal sagen.
Ja, es geht um Phantom. So richtig, ich sehe hier die Bezeichnung zu dem Game, also ich konnte es auch nicht sagen nach dem Trailer, was genau für ein Spiel ist, aber ich wusste, oh, es sieht geil aus, da habe ich Bock drauf. Es wird als Unreliable Narrative Driven Adventure bezeichnet. Also ein narrativ getriebenes Adventure mit einem unzuverlässigen Narrative. Was auch immer ich da erwartet, ich find's geil.
Ich find's auch geil, weil es halt so super verquer ist irgendwie, ne? Mit der Mucke und so. Das hat irgendwie eine geile Atmosphäre. Das war so mein erster Eindruck. Ich bin ein bisschen jetzt schon wieder fast skeptisch geworden, weil ich habe mal auf die Steam-Page geguckt. Und da schreiben sie auch drauf, dass es natürlich hier, was waren die Stichworte? Challenges, Traditional Gaming Conventions und Mind-Bending Gameplay, solche Stichwörter.
Also null Gameplay drin.
Ja, ne, wo ich dann mir schon wieder denke, so, zum Beispiel, nehmen wir mal Beispiel hier, das gute alte Doki Doki, ne? das fand ich so geil, weil es mich so überrascht hat, weil ich nicht wusste,
dass... Hab ich das nicht spoilern, ne?
Genau, aber ich wusste nicht, was mich erwartet, und deswegen fand ich so geil, weil es mich überrascht hat. Wenn jetzt so schon super proaktiv mit so, ja, das wird Mindbending und so, dann weiß ich schon, ja, okay, ihr brecht wieder irgendwie die vierte Wand.
Nein.
Das setzt so eine Erwartungshaltung.
Ich kann es verstehen. Wobei, wenn du diese Sachen siehst, das wird kein Doki-Doki-Fall, wo Überraschungen hast innerhalb, genau, wie dieses Spiel verläuft. Und das Ding hat ja auch nur funktioniert. Also Doki-Doki hat ja heutzutage nicht mehr die gleiche Wirkung, weil die Leute, die daran interessiert wissen, sie sind Bescheid wissen darüber, dass da irgendwas im Argen ist mit dem Game. Genau.
Ich wollte auch nur auf den Punkt hinaus, so eine... Wenn es mich überrascht hätte, dass es so crazy ist auf irgendwie so eine mindbending Art und Weise, dann hätte es vielleicht besser funktioniert als jetzt, wo ich es weiß, weil ich es gelesen habe auf der Steam-Page.
Ja, es wird zusammenhängen damit, also je nachdem, in welche Richtung das geht. Das kann ja auch vielleicht so ein Ein-Stunden-Erlebnis für 5 € sein, wenn sie es dann fertig haben. Ja. Damit wäre ich auch absolut zufrieden. Je nachdem, wie die Bildsprache funktioniert, für die kleinen Ausschnitte, die wir gesehen haben, ist etwas, was mir gefallen könnte. Ich brauche da auch jetzt nicht, wenn wir zu sowas wie Harold Halibut oder sowas zurückgehen, was null Gameplay dann
mich dabei hat. Ich habe schon dran gedacht, als sie gesagt hat, wenig Gameplay.
Ja, also aber Harold Halibut hat das alles verpackt in uninteressanten Gesprächen, die 8 Stunden lang gehen zwischendurch und lauf von einer Ecke in die anderen.
Das sah ja nach ein paar Rätseln aus, mal was links, rechts schieben.
Minispiele.
Genau. Ja, so verquerte Pixelart kannst du mich ganz gut kriegen. Das wäre etwas, was mir auf jeden Fall dann nochmal aufgefallen ist.
Der Rattenkopfmann.
Ja, wir müssen auch die anderen Sachen jetzt hier nicht so zeigen. Von wegen, mir ist auch noch so ein Ding aufgefallen von den Games. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber das war so isometrisch Pixelart, Cyberpunk-RPG haben sie es, glaube ich, genannt dazwischen nochmal.
Das klingt wie das typische Indie-Spiel gerade, deswegen ist mir der Name jetzt auch nicht
so geläufig. Wenn es typisch wäre, hätten wir noch Roguelike.
Keylocker
war es, ja. Genau. Das
gefiel mir ganz gut. Gar nicht spannend.
Da hatte ich Bock drauf. Und, das kennen wir zwar schon, aber Dungeons of Hinterberg, ich habe mega Bock drauf, weil das so nach richtig schön 3D-Puzzle ausschaut. Und den Look finde ich auch cool.
Ich finde den Look überhaupt nicht cool.
Wirklich?
Also das war ein Spiel, was sie auch sehr in den Fokus gestellt haben, wo vorher schon klar war, das wird in dem Stream gezeigt werden. Ich finde Dungeons of Hinterberg leider überhaupt
nicht. Also der Look ist natürlich, man muss schon auf diese grellen Farben so ein bisschen Bock haben und alles, aber es sieht nach etwas aus, was gameplaymäßig so viel Spaß macht. Schön Puzzles in 3D. Ah. Wenn das alles gut designt ist, habe ich mega Bock drauf,
muss ich sagen. So der Puzzle-Fan. Also das ist interessant und schön, wenn euch das gefällt. Ich habe dann gedacht, nee, das spricht
nicht. Ja, ich hab's gesagt, ich will dir natürlich nicht.
Nee, also ich habe das tatsächlich auch auf der letzten Gamescom kurz gespielt. Und da war das schon ganz charmant. Also das war wirklich nicht viel. Wir haben dann eine Viertelstunde gespielt, konnten kurz in einem Dungeon 2, 3 Sachen machen. Die hat, wie man ja sieht, so ein paar Fähigkeiten, mit der man Rätsel lösen muss. Man konnte in so einem Dorf ein bisschen rumlaufen. Da muss man halt gucken, wie fein das Werkzeug ist, mit der die Rätsel zusammengebaut wurden quasi, ne? Oder ob das alles sehr, sehr einfach, sehr, sehr plump ist, das kann man jetzt noch nicht sagen.
Hey, gib mir gute Dungeons. Wenn es im Namen drin ist, müssen die Dungeons gut sein.
Genau, ne? So. Und der Look, ja, ich bin da auch immer ein bisschen hin und her gerissen, was so diesen, es sieht so ein bisschen nach Paint-Farbflächen-Look aus, so, ne? So, ist auch nicht so meine Welt. Beziehungsweise, ich find's okay, es stört mich jetzt nicht super doll, aber ich kann auch nicht verstehen, wenn Leute da so super drauf abgehen und sagen mal, oh, wie stilistisch, das ist ja das Geilste der Welt. Stil, Stil, Stil. Da denk ich mir, ja.
Was sagst du eigentlich über das Maskottchen-Game? Promise Mascot A Agency,
ich habe das gerade gar nicht mehr im Kopf.
Das war so, so ein Yakuza mit einem Kehricht, der muss dann eine Agentur managen, Maskottchen.
Ach
dann.
Ach Gott, ja. Das war generell so ein Ding bei dieser ganzen Veranstaltung da. Mich nervt das immer so ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel, es war noch so ein anderes Spiel da mit so Katzen drin, wenn ich so das Gefühl habe, die sagen, guck mal hier, wie crazy wir sind, wie verrückt wir sind, na, verstehst du es? Wir sind doch voll crazy hier. Mhm. Und das hat mich so bei so ein paar Sachen da ein bisschen genervt gestern.
Du bist, von wegen, Indie-Games brauchen ein Alleinstellungsmerkmal, müssen dann gucken, dass sie nicht nerven. Das ist
immer ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Aber ich finde es gerade schön, dass wir hier so unterschiedliche Meinungen auch über viele der Spiele haben. Das zeigt auch, dass der Streamer an sich ja funktioniert hat oder dass er wirklich viel gezeigt hat für viele verschiedene Geschmäcker. Hier habe ich dann auch gedacht, oh nee, das ist mir zu... Also das eben, was du auch beschrieben hast, so ein bisschen die Absurditätsschraube immer noch eins weiter
so berechnet, drehen, ne? So gewollt berechnet.
Finde ich
so.
Teilweise, also ich will dem Spiel jetzt nicht Unrecht tun, das Spiel mag auch sehr lustig und sehr gut werden, aber so ganz holt mich das auch nicht mehr ab, wenn jetzt ein Trailer nur wirklich schräger Mindfuck ist.
Ich, fand zumindest bei dem hier, ich verstehe ihre Punkte, aber auf den Stil muss man da so ein bisschen ab. Also die haben ja so ein bisschen Gameplay gezeigt oder so, ne? Dass es so ein bisschen Management-Sinn ist und andere Sachen, die du anstellen kannst. Da fand ich das Katzending schon wesentlich gewollter, muss ich sagen.
Ja, ja, genau. Da ist es mir auch extrem...
Und lustige Sachen, wo Leute sich daten können,
naja,
in der Endzeit.
Man muss natürlich auch sagen, dass da immer krass viel persönlicher Geschmack reinspielt, weil ich habe mich gerade darüber aufgeregt, wenn etwas super crazy ist und habe gesagt, Centrum sieht, finde ich, ganz geil aus. Hm. Was auch super crazy ist, nur auf eine andere Art und Weise. Es ist natürlich immer sehr viel persönlicher
Geschmack dabei. Habe ich mir auch gerade gedacht, dabei, du hast so, ne? Schon ein bisschen selber widersprochen.
Ja, ja, genau, deswegen sage ich ja.
Wir sind uns aber einig, dass das Battle Royale Card Game ziemlich hässlich ausgesehen
hat. Oh nein, so schlimm aus.
Das sah aus wie Crash Team Racing in sehr billig.
Ja. Ich traue mich jetzt kaum noch mit meinem Spiel hier noch um die Ecke zu kommen mit Lost Records, Bloom and Rage, weil ich habe da nämlich Bock drauf, das neue Dontnod-Spiel. Hey.
Dontnod macht immer Fun, wobei ich nicht so ganz die 90er da spüre in dem Trailer, muss ich sagen.
Aber es steht ja da 1995.
Es steht da auf jeden Fall, ja. Ich war 1995, also ich weiß noch, wie es da war. Es war nicht so... aber gut, also ne, Dontnod macht gute Spiele.
Mich tönt das direkt ab. Also ich kann dieses ganze, komm, wir machen jetzt hier einen Camcorder-Style mit so ein paar Scanlines darüber und dem Look und Coming of Age und dann machen wir. Ich kann dir genau sagen, was man da sagt, was man da macht. Da setzt man sich auf den Stuhl, dann läuft irgendein total melancholischer Indie-Song und dann gibt's Kamerafahrten von Bäumen und Sonnenuntergängen. Kann es nicht mehr sehen.
Der schönste Sommer deines Lebens.
Außerdem stimmt das nicht, weil es ist ein ganz schlimmer Sommer, um den es hier geht. Es geht nämlich um ein paar Freundinnen, denen widerfährt irgendwas ganz Schlimmes und dann spielt das Spiel halt noch eine zweite Zeitebene, 27 Jahre später. Und das Spiel findet dann wohl auch auf beiden Zeitebenen statt und die beeinflusst man dann auch beide, um eben quasi dieses Mysterium aufzulösen, wegen dem sich diese ganzen Freundinnen damals dann für immer quasi zerstritten haben oder für immer haben sich deren Wege getrennt. Das ist natürlich ein Mysterium und man weiß es nicht so genau. Ich finde das spannend. Ich verstehe natürlich auch, was du sagst, diese ganze Ästhetik und Stimmung, das ist natürlich auch schon ein bisschen
so overused, weil all die Captain Fantastics und wie sie alle hießen, was ist da nicht... Was, Captain Fantastic mit dem kleinen
Jungen? Ja, das Prequel zu Life is Strange.
Ja, genau so. Ne? Auf jeden Fall diese Formel, die gab es jetzt einfach so häufig. Was natürlich nicht sagen soll, dass das per se jetzt ein schlechtes Spiel sein muss, das will ich gar nicht sagen. Ich sage einfach nur mir persönlich, ich bin eben ein bisschen überdrüssig, ne? Ja. Ohne das Spiel jetzt zu bewerten
Captain
damit.
Spirit, so.
Übrigens. Ja. Captain Spirit, genau.
Wir haben auch so viel, als die 80er-Nostalgie so grassiert hat, sehr viel in der Richtung mit so Nostalgie-Bait bekommen. Mhm. Jetzt sind die 90er nochmal dran, aber das ist auch schon so ein bisschen am Abflauen. Was mir an dem Spiel gefallen würde, ist das wirklich schon Gameplay-Perspektive, die wir gesehen haben im Trailer. Sieht das Spiel dann so aus mit dieser konsequenten, mit dem Filter drüber? Weil das finde ich geil, muss ich sagen, ne? Wenn das jetzt nicht so Trailer-Render-Footage gewesen wäre, sondern du tatsächlich so aus dieser Camcorder sich rumlaufen kannst und alles. Das finde ich gut.
Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten. Soll bis Ende des Jahres aber noch erscheinen für PC, PlayStation und Xbox. Wenn ihr damit fein seid, ihr beiden, würde ich sagen, wir springen fast mal zum nächsten Thema weiter, wenn ihr sagt, es gibt da nicht noch das eine Spiel. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von dem ID at Xbox Stream, guckt in die YouTube-Kanäle einmal von Xbox und es gibt auch noch einen YouTube-Kanal ID at Xbox und das sind teilweise unterschiedliche Videos. Da könnt ihr auf jeden Fall alles finden. Es gab noch einige Spiele mehr. War an sich ganz schön. Also teilweise die Sachen ein bisschen zu drüber oder zu für mich auch nicht so interessant, aber auch eben ein paar schöne, interessante, vielversprechende Titel.
Ja, als vor ein paar Jahren war der ID at Xbox Stream noch so 3,5 bis 4 Stunden lang, wo sie 5 Games so ausgebreitet haben. Das ist mir dann so auf den Sack gegangen.
Nee, das war, glaube ich, nicht mehr.
Wenn ihr das jetzt anguckt, könnt ihr die Moderation dazwischen skippen. Das ist also auch der Vorteil, weil die waren teilweise, hui.
Ja, aber ich wollte auch gerade noch sagen, so vor ein paar Jahren haben wir uns noch drüber beschwert, zeigt uns doch mal ein paar Spiele, jetzt zeigen so ordentlich Spiele und das finde ich generell schon mal eine schöne Sache. Weil was man jetzt von den Spielen hält, sei jedem selbst überlassen, aber dass sie eine ordentliche Schlagzahl an Spielen da rausballern, finde ich schon mal sehr gut.
Und wer mehr sich angucken will, es gibt dann ja auch oft so wie bei den Nintendo Treehouse-Sachen, im Anschluss kannst du dir nochmal Gameplay angucken für eine Stunde oder so. Wer mehr gucken will, kann das auch machen.
Ja, genau. Schaut noch auf All You Need Is Help, neues Spiel von Q-Games, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr zeigen.
Das war cool.
War aber auch sehr, sehr knuffig. Ich würde sagen, wir kommen mal zu einem ganz anderen Thema wieder. Wir überspringen mal hier den 6. Punkt, der hier eigentlich steht, sondern machen weiter mit dem Playtest zu Hades 2. Das ist ja relativ spontan passiert. Also das Spiel soll jetzt bald in den Early Access starten. Und jetzt gab es in der zweiten Aprilhälfte einen Playtest, wo ausgewählte Menschen teilnehmen konnten. Einer dieser besonderen Menschen war der liebe Gregor. Weißt du, hast das Spiel gespielt? Wie hat dir das so gefallen? Ich bin ja riesiger Fan von Hades 1. War leider zu spät dran, dann um noch diesen Playtest joinen zu können. Der ist jetzt auch schon mittlerweile vorbei. Und sie haben gesagt, vielen Dank, es geht jetzt bald los mit Early Access. Aber was hast du in deiner Zeit mit dem Spiel so erlebt?
Ja, das sind natürlich die Privilegien, wenn man Glück einfach hat. Ich habe mich einfach auf der Website angemeldet und dann habe ich irgendwann die Mail bekommen, du bist ausgewählt für den Steam-Test, probier es mal aus. Man kann sich, glaube ich, bei Eddie auch angucken, der hat es auch ein paar Stunden gespielt. Mhm. Ich hatte mich mit Hades ja lange Zeit nicht richtig beschäftigen können. Ich weiß ja, dass sehr viele Leute, gerade hier in der Firma, auch große Fans sind. Ich habe es im Zuge vom neuen Retro-Club-Buch gemacht und mich da mal ein paar Stunden reingespielt, um zu sehen, wo ist der Hype. Ich habe es gemerkt, das ist ein sehr gutes Spiel, hat mir echt Fun gemacht, wobei ich natürlich nicht so viel Zeit, nicht die Dutzende oder Hunderten von Stunden in Hades 1 verbracht habe, wie manche andere Leute hier. Deshalb ist es eher eine Außenperspektive. Es ist jetzt auch schon ein bisschen her, wo ich es ausprobiert habe, dass ich nicht mehr zu 100% das exakt das Wissen hatte, okay, warte mal, wie griffen die Systeme ineinander und was waren nochmal die Items, Power-Äpfel und dies und jenes, was du da so finden kannst. It's Hades 2. Es fühlt sich exakt an wie das erste Hades mit ein paar Erweiterungen. Es gibt wohl eine neue Magieleiste, weil Magie steht jetzt auch noch mal so ein bisschen im Mittelpunkt. Nicht nur deine Hitpoint-Leiste, sondern das ist auch etwas, wo du je nach Aufwertung mit der typischen Gameplay-Loop, die du hast, dass du startest in einer Location, wo du wieder mit ein paar Leuten reden kannst, wo du Waffen equippen kannst und so weiter, wo du immer wieder zurückgeschickt wirst, wenn du innerhalb des Dungeons dann stirbst. Zwischendurch bist du dann unterwegs und hast diese typische Loop. Du kommst in einen Raum rein, tobst dich aus, ab und zu mal findest du Aufwertungen, wo ein griechischer Gott dir sagt, hier ist dein Blitzzauber nochmal besser. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob es im ersten Teil so war, eine separate so Bannkreistaste. Du kannst mal auf Kreis drücken. Ich habe den PS5-Controller benutzt am PC und dann hast du so einen Kreis, der um dich aufgebaut wird, der Gegner so ein bisschen dann verlangsamt und andere Effekte. Es sind also wohl ein paar Gameplay-Elemente mehr reingekommen, aber ich kann euch nicht den direkten Vergleich mit Hades 1 geben, um zu sagen, im Detail, das ist anders, das ist neu. Wir haben eine neue Story, zumindest. Wir spielen jetzt die Schwester von Zagreus und die will sich an Kronos dann rächen, der Gott der Zeit, wenn ich es richtig übersetzen will. Ich weiß nicht, was die offizielle Bezeichnung ist. Melinoi haben sie genannt. Müssen wir mal gucken, wo sie sich in der griechischen Mythologie genau bedient haben. Es ist auch, glaube ich, nicht mehr der Tartarus, wo du unterwegs bist, sondern irgendwie anders gelegt und eine große Hexe ist dann deine Chefin da unten statt Hades, mit dem du dich dann auslässt. Wieder cool Dialoge. Es gibt Sachen, die sich dann so wiederholen, wenn man dann abgekratzt ist. Oh, du hast wieder bei dem Gegner bist du gescheitert. Dann kommt Odysseus und es ist ein bisschen so spöttisch und alles. Sah sehr gut aus am PC, hat sich gut gespielt mit dem Controller. Es sah eigentlich so aus, das könntest du direkt in den Early Access geben. Weiß nicht, wie lange es geht. So, ich habe nur ein paar Gegner besiegt, den ersten Boss auch First Try geschafft und dann nie wieder.
Ist das der erste Boss?
Ja.
Ich habe dich sehr oft daran sterben sehen.
Ja, First Try habe ich geschafft, aber danach habe ich es, glaube ich, zu verkopft dann angestellt. Wo ich mich aber bei solchen Spielen auch erstmal dran gewöhnen muss, oder wie sind so die I-Frames, Invincibility-Frames, durch welche Angriffe kann ich durchtauchen? Und hier wiegt es ja enorm schwer, wenn du mal ein paar Hitpoints verlierst, weil das könnte dein sofort dann beenden. Aber ich habe schon gemerkt, der Zug ist wieder da, der Sog. Und ich könnte mir vorstellen, für die Leute, denen Hades 1 gefallen hat, die werden auch hier wieder sehr viel Spaß haben. Was die Innovation angeht, muss man schauen, ob wirklich diese neuen Elemente reichen für die Leute, die vielleicht schon wirklich Hades bis zum Erbrechen gespielt haben und sagen, ich bräuchte vielleicht doch nochmal wieder ein bisschen mehr was Neues, außer da mal eine Leiste. Und hier fühlt sich das ein bisschen anders an, wie man mit Magie und mit dem Laufen und wie auch immer da umgeht. Aber ich bin positiver Dinge. Es sah schon sehr gut aus.
Du hast es eben schon mal gesagt, das könnte man so schon auch in den Early Access geben. Da wird so sein, dass die Version natürlich nochmal umfangreicher ist. Also das, was hier in dem Techniktest jetzt gespielt wurde, war wirklich so ein Spielabschnitt. Und wenn es in den Early Access geht, wird schon mehr im Spiel enthalten sein. Wie ist denn das so, wenn du gestorben bist und bist quasi in dieser Art Hub-Areal unterwegs? Ich hatte das Gefühl, das ist größer geworden oder kam mir das nur so vor anhand des Zuschauens, so dass man da mehr Wege hat und auch mehr Charaktere noch, mit denen man sprechen kann?
Ja, es wirkt von meiner limitierten Zeit mit Hades verglichen mit anderen Leuten, wie gesagt, für mich wirkt das auf jeden Fall, als ob du ein bisschen breiter da unterwegs sein kannst, wobei ich nicht sagen kann, ob da wirklich auch mehr Leute sind oder dass die mehr verteilt sind, einfach über eine ein bisschen größere Fläche. Hast natürlich auch wieder dein Trainingsskelett, wo du Sachen ausprobieren kannst und so weiter und so fort. Es hilft allgemein, wenn du nicht nur durch die ewig drei gleichen Korridore dann durchgehst, wie bei Hades 1 und da mal ein bisschen mehr mit den Leuten dich da austauschen kannst. Da haben wir wieder einen Power-Up, den ich gefunden hatte und alles. Ja, ich fand's, wie sie es bei Hades 1 umgesetzt haben, ist ja, man ist ja eigentlich immer genervt, wenn man bei so Roguelite-Games dann abgekratzt ist, oh, ich bin gerade so weitergekommen. Aber da haben sie es ja geschafft, dass ich irgendwie mich doch schon darauf gefreut habe, ah, wenigstens kann ich jetzt mit den ganzen Leuten reden und mal gucken, was passiert ist. Und hier kann ich vielleicht noch mal ein Upgrade ausgeben oder mir eine neue Waffe kaufen. Zwischendurch hat man auch noch mal gesehen, du hast irgendwie so eine Art Tarotkarten-basiertes Upgrade-System für deinen Charakter, wo du noch mal bestimmte Währungen ausgeben kannst, um hier mal ein paar Skillpunkte mehr reinzubekommen. Also da haben sie schon Gedanken wieder gemacht, wie die Progression da aussehen kann, aber die Mischung hat sich eigentlich gut für mich angefühlt.
Ist das ein Spiel für dich auch, Christoph?
Ich habe den ersten gar nicht gespielt, weil ich einfach nicht die Zeit dafür hatte, weil, ja, wie das manchmal so ist, dann kommt immer irgendein anderes Spiel dazwischen. Man hat's schwer, ihr kennt das.
Ja, absolut. Ja. Ich will nicht genug Zeit für alle Spiele zu spielen.
Mein Gott, ich muss schon wieder was spielen, so ein Ärger. Nee, aber ich habe da grundlegend schon Interesse dran, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich muss manchmal ein bisschen an meiner Frustrationstoleranz arbeiten bei sowas. Auch ich kann sagen, ich habe ja zum Beispiel jetzt Rogue Prince of Persia gespielt und werde das demnächst auch wieder spielen. Mhm. Ich bin mal gespannt, weil da schon in der Demo, die ich da eine halbe Stunde gespielt habe, habe ich mich tierisch geärgert, wenn ich wieder von vorne anfangen müsste. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber das kann ja auch, wie gesagt, halt einfach so einen Sog entwickeln, eine Sucht. Mhm. Deswegen, also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, alleine schon. Weil ich finde, ob der ganzen Loblieder, die hier so gesungen werden, sollte man sich das zumindest mal angeguckt haben.
Fabian, auf welcher Plattform hast du Hades 1 gespielt?
Auf ganz vielen. Ich habe das mal auf Xbox oder PlayStation gespielt, auf der Switch. Und dann später habe ich die mobile Version ersetzt durch die Steam Deck-Version.
Okay. Weil ich, also, ich weiß nicht, das ist ja jetzt noch nicht angekündigt für andere Plattformen, außer jetzt mit dem Early Access für PC und so weiter.
Alle.
Ich fand schon, dass bei der Switch-Version ist schon sehr klein, wenn man es im Handheld-Modus spielt mit den kleinen Minifiguren. Auf dem Steam Deck ist es wahrscheinlich ein bisschen besser.
Die Switch 2, die hat ja ein größeres Display in Full HD.
Hoffentlich. Ne? Hoffentlich kommst du da auch noch mal raus. Im Dock-Modus hatte ich kein Problem damit, aber mir war es dann doch zu kleinteilig für den kleinen Screen
der Switch. Ja, verstehe ich. Das ist häufig so ein Problem bei den Spielen, die so feste Kameraperspektiven haben, ohne ranzoomen. Also gucken wir mal. Also ist natürlich echt eine spannende Frage, ob es noch für die erste Switch kommt, aber ich gehe schon davon aus. Ich würde sagen, wir springen mal zum nächsten Spiel weiter und das ist ein bisschen zu Ungunsten des Spiels, was wir jetzt kurz besprechen wollen, weil wir gehen von einem ganz riesengroßen internationalen Mega-Hit-Roguelite zu einem kleinen Roguelite-Spiel aus Deutschland. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil dieses Spiel zuletzt beim Deutschen Computerspielpreis nominiert war in der Kategorie Bester Prototyps. Ein Spiel aus Hessen, das heißt Footgun Underground. Das erscheint heute am 30.04. Können auch hier gerne mal den Trailer einmal abfeuern, ist eine ganz eigene Idee, wie man so ein Spiel macht mit immer neu aufgebauten Spielarealen. Man hat es eben kurz gesehen, es gibt dann so ein Grid, in dem diese Räume miteinander verbunden sind. Und der Clou ist hier so ein bisschen, dass diese Figürchen, die man nach und nach freischaltet, die haben keine Schwerter oder Morgensterne oder sonstigen Waffen, die sie verwenden, sondern die benutzen verschiedene Bälle. Also es gibt ganz normale Standardbälle, es gibt Bälle, die sich dann quasi auseinanderdrehen zu einer Art Kettensägenblatt, es gibt Bälle, die mit Energie geladen sind und unterschiedlichste Verhaltensweisen und das ist eine ganz schöne Idee, weil es so ein bisschen dieses typische Konzept dieser Spiele erweitert um sowas, ein bisschen Fußball und auch ein bisschen Flipperhaftigkeit, und das gab es in anderen Genres auch schon, also zum Beispiel im Metroidvania-Bereich gab es mal ein Spiel namens Yoku's Island Express, das war ein typisches Metroidvania, wo man aber auch die Spielfigur quasi mit allerlei Bumpern durch diese Welt geschossen hat, und dieses etwas indirekte Element, das hast du eben hier auch drin, und wir sehen hier nochmal einfach ein bisschen Gameplay aneinander geschnitten, auch mit verschiedenen Bällen und verschiedenen Arealen. Das macht schon Spaß. Ich finde, das ist jetzt audiovisuell ist das absolut nichts Besonderes, aber es ist 15-Euro-Spiel, ist jetzt bei Steam erhältlich Und es war sowas, wo ich dachte, ach komm, machst du noch mal eine Runde, dann spielst du halt ein paar Minuten oder schaffst du einen Run auch mal ein ganzes Grid inklusive Boss. Und ja, es ist sowas Perfektes für zwischendurch für mich. Und für mich hat generell die Idee, also auch dieses Wahlkonzept, tatsächlich ganz gut funktioniert. Weiß nicht, ob du, Gregor, es schon gespielt hast.
Nee, bisher noch nicht. Aber auch wenn die Grafik jetzt nicht die aufwendigste ist, ich finde, der Stil ist schön kohärent, wenn man es so nennen mag. Also es fühlt sich wie aus einem Guss und es sieht auch nach sehr viel Spaß aus, muss ich sagen.
Ich wurde gefragt, hast du das Gefühl, dass man das Ballschießen lernen kann? Weil ich habe auch mal ein bisschen in Let's Plays gestern noch reingeguckt. Mhm. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich relativ random ist, wo der Ball hinfliegt. Und ich habe mir selber so die Frage gestellt, ob mich das irgendwann frustrieren würde, wenn ich einen Gegner treffen will und ich treff ihn einfach nicht, weil der Ball immer irgendwo hingeht. Also kann man das üben? Also, kann man das richtig skillen?
Oder ja, ist du das wirst da auf jeden Fall schon besser. Du siehst, wenn du dich dem Ball annäherst, siehst du, dass du diesen Pfeil dann hast, den du quasi auch kontrollieren kannst, wo du hinschießen willst. Es gibt natürlich verschiedene Dinge, die die Flugweise beeinflussen. Hier zum Beispiel ist dieses schwarze Loch, das saugt deine Bälle immer an und macht das deswegen hier an der Stelle einmal schwieriger. Und manche Bälle haben auch grundsätzlich einfach andere Flugverhaltensweisen. Hier sehen wir übrigens mal so eine Bonuszone. Da gibt es dann so ein Pinata-Figürchen. Da ist häufig auch gerne mal Geld drin, weil es gibt auch dieses Element, dass du quasi so Automaten hast immer zwischendurch, an denen du dir Upgrades kaufen kannst, um in dem Run dann besser aufgestellt zu sein. Und es gibt auch eine Taste tatsächlich, also du kannst nicht nur schießen, du kannst den Ball auch führen, so Dribbling-mäßig, dass du quasi sagst, du willst den erstmal irgendwo mit hinnehmen. Es ist einfach das Typische, wie bei all diesen Spielen, du lernst einfach diese Mechaniken besser kennen und auch besser beherrschen und dann fällt dir das nach und nach immer leichter. Also ich habe es relativ schnell bis zum ersten Boss geschafft und danach habe ich dann erstmal ein bisschen üben müssen, bis ich die Kompetenz hatte, um mich im nächsten Spielabschnitt zu bewähren. Hier zum Beispiel einen Boss aus dem Spiel, der dauert schon einfach eine Zeit. Also man sieht oben dessen Energieleiste und die habe ich so ein Ball, der mir quasi so eine Art Geschütz erzeugt und ich mache da zwar schon Schaden, aber das dauert einfach tatsächlich dann auch lange. Und auch hier muss ich gerade lügen, vielleicht kann Gregor einmal kurz bei Steam gucken, ob es da auch eine Demo von gibt, von diesem Spiel. Ist wie gesagt ansonsten jetzt erhältlich und ja, mir macht Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für andere Plattformen noch mehr erscheinen wird, wenn es denn gut ankommt.
Also Demo zeigte mich hier nicht direkt zum Anklicken an, nur bald verfügbar. Aber ich habe es auch bereits in meiner Steam-Bibliothek, vielleicht deshalb.
Ach so, das mag natürlich sein. Genau, du.
I already have it.
Gregor hat es schon. Es erscheint heute. Guckt auf jeden Fall gerne mal rein, wenn euch dieses Spielkonzept anspricht. Footgun Underground war das. Und damit kommen wir zu unserem, glaube ich, heute letzten Titel. Es ist ein Spiel, was erst in einigen Wochen erscheinen wird. Es ist aber jetzt das Preview-Embargo gefallen und wir haben das Spiel schon vorliegen. Es geht um ein Switch-Spiel von Nintendo und zwar Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Es gibt zu diesem Zeitpunkt noch relativ enge Vorgaben, was das Aufnehmen von Videomaterial angeht. Deswegen zur Bebilderung hier einfach mal, das ist der neueste Trailer. Der gibt einen relativ umfassenden Einblick in das Spiel in mehreren Minuten. Ich habe einige Kapitel schon gespielt. Man darf über die ersten drei Kapitel jetzt schon sprechen. Das Spiel, wenn ihr es nicht kennt, ist ursprünglich 2004 für den GameCube erschienen. Ist heute im Original kaum noch zu bekommen, kostet absurd viel Kohle, eine GameCube-Version davon, wenn man sich die kaufen will. Und gab es bisher halt vorher auch nicht in irgendeiner Neuauflage und es gibt oder gab ja auch nie irgendeine GameCube Virtual Console, das heißt hier jetzt quasi ein neuer offizieller Weg, um dieses Spiel mal zu spielen. Im Vergleich zu Super Mario RPG von letztem Jahr ist es natürlich grundsätzlich weniger verändert. Also da hat man ja wirklich aus dem alten Super Nintendo-Spiel damals ein 3D-Spiel gemacht. Das hier ist das GameCube-Spiel mit ein bisschen Polishing. Vor allem, was Lichteffekte angeht, was Reflexionen von Figuren in der Umgebung angeht, Lichteinfall, der durch Scheiben kommt. Es wirkt alles ein bisschen moderner, ein bisschen schöner beleuchtet, auch ein bisschen, das klingt jetzt komisch, ein bisschen realistischer, obwohl es natürlich nach wie vor diesen platten 2D-Look hat. Also mir gefällt das sehr gut. Es gibt auch, was mir vorher nicht klar war, einen komplett angepassten Soundtrack. Und da hat Nintendo vielleicht schon antizipiert, dass Leute sagen, oh mein Gott, die Musik war mein Lieblingsaspekt am Spiel. Man kann relativ schnell im Spiel einen Orden finden und Orden sind sowas, das verleiht einem quasi Perks, wenn man die ausgerüstet hat. Und dieser Orden verbraucht auch keinen Slotpunkt. Also ihr könnt den quasi ohne Nachteil einsetzen und dann switcht die Musik wieder zurück zum GameCube Original. Und abseits dessen, es ist wirklich, ich habe sicherlich schon in vielen Podcasts auch mit Gregor darüber gesprochen, es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, nicht nur auf dem GameCube, sondern überhaupt für mich auch das beste aller Paper Mario Spiele. Da kann man wieder drüber streiten. Ich weiß, Gregor, du bist N64.
Genau. Ich brauche es nicht nochmal ergänzen, wir haben es ja so oft dann ausgeführt. Eine Frage, die ich hätte, Fabian, ich kann ansonsten auch alle Sachen ergänzen. Es ist absolut ein fantastisches Spiel, wie ich es vom GameCube her kenne. Und echt schade, dass Nintendo in eine komplett andere Richtung als diesen schönen Rollenspielmix gegangen ist. Da kannst du ja auf der Formel super aufbauen. Es liegt wahrscheinlich an dem Fernseher, wo wir das jetzt hier von dem Trailer hier gucken, von wegen Motion Smoothing oder sowas. Aber 30 FPS, oder?
Ja, das ist jetzt quasi unumstößlich bewiesen. Steht das mittlerweile fest. Das GameCube-Original lief mit 60 Frames. Die Neuauflage jetzt hier läuft mit 30. Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen und auch ich bin jemand, der immer sagt, ey, ich will 60 Frames haben, wenn die dann verfügbar sind. Es ist bei dem Spiel hier nicht so schlimm. Und wir haben ja hier, jetzt sehen wir hier mal einen Kampf. Da gibt es ja immer diese Timing-Elemente, dass du im richtigen Moment irgendwas drücken musst oder den Stick in eine Richtung halten musst. Das macht die nicht schwieriger oder schwerer zu verstehen. Das funktioniert genauso wie vorher, also tatsächlich stört es mich hier nicht, dass das Spiel jetzt nur noch mit 30 Frames läuft. Verstehe aber, wenn Leute das generell als enttäuschend wahrnehmen, dass man eben diese Reduktion jetzt hier hat.
Mit zuletzt nochmal, als die 3DS und Wii U Stores geschlossen wurden, mir die Sachen nochmal Retail geholt, was mir da noch von Paper Mario gefehlt hat. Zum Glück den 2 habe ich auch noch daheim. Also mal sehen, wann Nintendo die Sachen nochmal auflegt, bevor die dann selten werden, die späteren Games. Rein der Vollständigkeit halber. Ich mag auch noch Super Paper Mario zu einem Teil gerne, auch wenn es natürlich nicht mehr das klassische Rollenspiel gewesen ist. Es ist interessant, dass Nintendo diesen Weg jetzt hier mitgegangen ist, wo wir vor, ich weiß nicht, ist jetzt schon ein Jährchen her oder so, sie hatten ja jetzt GameCube-Spiele auf der Switch rausgebracht mit Pikmin 1 und 2, also quasi Ports. Und hier wird es aber ein richtiges Remaster mit 16:9 und allem
drum und dran. Also es liegt natürlich so irgendwo an der Grenze. Es gibt schon auch inhaltliche Verbesserungen noch. Zum Beispiel gibt es so einen neuen Toad-NPC, den kannst du an verschiedenen Orten ansprechen. Dann erklärt dir dann nochmal alles, was die Kämpfe angeht und Timings angeht. Du kannst diese Companions, du hast ja immer nur eine Figur, die dich begleitet, sowohl im Kampf als auch in der Umgebung, die kannst du jetzt schneller austauschen als vorher. Du kannst die ansprechen, damit die dir Tipps geben, was du als nächstes machen sollst. Und es gibt auch Sachen wie, die Spielwelt wird ja später relativ groß, aber alles ist mit diesen Röhren verbunden. Da haben sie ein besseres System jetzt eingebaut, damit man da schneller von einem Ort an einen reisen kann, der eigentlich weiter entfernt liegt. Also so Sachen haben sie schon verbessert, aber grundsätzlich ist natürlich die Frage, also ein Remake ist das nicht, meiner Meinung nach. Es ist halt, wenn irgendwie vielleicht ein Remaster.
Remaster, glaube ich, ist auch schon okay. Nintendo hat auf jeden Fall noch mal ein gutes Spiel im Köcher gehabt, wo so gut wie nichts mehr für die Switch gefühlt kommt.
Ja, das ist der Punkt. Also Nintendo bedient sich jetzt eben an diesem unglaublichen Backkatalog, den sie haben. Und das ist ein Glück für Nintendo. Also nächsten Monat, also jetzt haben wir noch April. Im Juni kommt dann noch die HD-Version von Luigi's Mansion 2. Aber danach, wenn man auf die Nintendo-eigenen Titel guckt, dann ist da noch sowas angekündigt wie neues Fantasy Life im Herbst. Es wird schon bald Zeit für die Ankündigung einer neuen Hardware.
Ja, es wird dünn und alles. Sie hätten noch gut was zum Remastern oder neu auflegen, wenn sie sich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr außer Luigi's Mansion 2 im 3DS-Lager noch mal umschauen, weil gib mir Link Between Worlds auf der Switch.
Oh ja.
Ja, gib mir Ocarina und Majora's Mask in den Updates auf der Switch drauf. Also so viele geile 3DS-Sachen, die sie da nochmal umsetzen könnten. Und es spricht nichts dagegen. Selbst Nintendo hat ja 3D aufgegeben, als sie den 2DS rausgebracht haben. Ja. Ein Großteil der Spiele, der hat ja eh nicht spielerisch dann draufgesetzt.
Ja, gerade Link
Between Worlds. Sie können es zumindest nochmal füllen.
Das ist natürlich schade dann, weil da finde ich, hat das 3D schon gut funktioniert.
Ja. Also es heißt nicht, dass die dann das 3D komplett überflüssig gewesen ist, aber es war nie für das Gameplay nötig. Ne? Ja. Also, dass du grundsätzlich, du wirst die Spiele dann jetzt auf einmal, oh, ich kann das gar nicht spielen, wenn ich das 3D nicht sehen kann. Haben ja auch viele Leute auch so einfach von körperlicher Einschränkung her nicht sehen können auf dem Teil. Und Nintendo sträubt sich, warum auch immer. Es gibt ja auch immer noch eine Handvoll Wii U-Sachen, die noch nicht rausgekommen sind. Xenoblade Chronicles X hast du zum Beispiel. Oder wie ist das nicht so gute Paper Mario auf Wii U mit Farbian?
Das weiß ich noch. Color Splash.
Color Splash, ja, das gibt's dann auch. Nur eine Handvoll haben sie dann ja auch noch, die sie dann umsetzen könnten. Vielleicht ist noch irgendwas Neues für die alte Switch, je nachdem, wann die Ankündigung für Switch 2 kommt. Aber so langsam Nintendo kommt in die Pötte, weil ich weiß nicht, was sie Weihnachten anbieten wollen, ganz ehrlich. Ja. Wird's dann nur ein Bundle sein? Jetzt die Switch 1 nochmal 20 Euro weniger mit Mario Kart 8 Deluxe?
Game Boy Mini kommt dann noch.
Ach, Game Boy Mini wäre toll.
Ja, warten wir es ab. Paper Mario, Christoph, ist das was für dich? Hast du schon mal gespielt, einen Teil?
Ich finde, es sieht super charmant aus, super interessant, aber ich war nie ein Nintendo-Kind. Also damals, ich finde das jetzt interessant. Ich überlege tatsächlich, ob ich das jetzt mal spielen soll, weil damals ist das komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte erst einen PC, dann habe ich eine PlayStation 2 gekriegt und dann war ich alt genug, dass ich mir selber Konsolen kaufen
konnte. Magst du gute Spiele allgemein?
Ich mag ganz gerne gute Spiele. Ich meckere auch gerne, aber ich mag auch gerne gute Spiele. Ja.
Das Ding ist, bei Nintendo-Sachen, selbst wenn du nicht die Vorerfahrung aus deiner Kindheit da hast, irgendwann wächst man in diese Spiele wieder rein, weil es sind einfach gute Games, die super charmant sind. Mhm. Und ich glaube, man kann sie auch mit gehobenem Alter, wenn man sie nicht vorher kennt, super
deswegen
genießen.
Deswegen, ich bin dem super offen gegenüber und ich finde, das sieht auch super schön aus.
Das ist super lustig, vor allem auch Dialoge, also lass dich scheckig.
Schon natürlich auch infantil. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, nein, ich möchte mein Baldur's Gate spielen und so und ich möchte ein ernsthafteres Spiel und ich will auch viel mehr Tiefe so mit. Die Figur braucht 48 Statuswerte und die muss 17 verschiedene Waffen tragen und so. Das hast du ja natürlich nicht. Also das Spiel ist kein Micromanagement-Spiel.
Also wie ist das in Sachen Schwierigkeitsgrad und Komplexität? Ja. Was ist die Zielgruppe? Ist das eher für 6-Jährige oder ist das eher für, sagen wir mal, 12- bis 15-Jährige? So, ne? Das ist halt,
dass du das ansprichst, weil bei Mario RPG, dem Super Nintendo Remake, war es so, dass sie den Schwierigkeitsgrad meiner Meinung nach ein bisschen runter gedampft haben. Das Spiel war sehr einfach. Das Paper Mario GameCube, was jetzt kommt für die Switch, scheint mir da unverändert. Also es gibt ja auch keine einstellbaren Schwierigkeitsgrade. Und ich finde, was du gesagt hast, eben Komplexität und Schwierigkeitsgrad sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das Spiel ist schon ein ernsthaftes auch Spiel, was auch einen Anspruch hat, also wo du auch verstehen musst von wegen, okay, dieser Gegner hat jetzt vielleicht diese Schwäche und dieser Companion ist jetzt der bessere Begleiter zu Mario, weil er diesen und jenen Skill hat. Das musst du alles verstehen, du musst diese Timings lernen. Die Komplexität wiederum ist jetzt nicht sonderlich hoch. Also es gibt nicht 1000 Mechaniken oder Sachen, die man nicht versteht oder irgendwelche komplizierten Skillboards oder sowas in der Art.
Ich würde ergänzen, was ich immer wahnsinnig großartig an den ersten beiden Paper Marios finde. Bei mir bei dem ersten ein bisschen mehr, weil das als erstes Spiel quasi diese Innovation gemacht hat. Aber Innovation zu jedem neuen Gebiet, wo du hinkommst, es gibt nicht nur ein neues Setting, neue Charaktere, neue Companions, sondern auch neue Gameplay-Elemente, die deine Spielweise dann verändern. Du machst nirgendwo exakt das Gleiche. Du kannst dich komplett davon überraschen lassen. Und das hat mich damals bei Paper Mario 1 geplättet, weil einfach ich habe selten so ein innovatives und einfallsreiches RPG gesehen, wobei du bei den RPG-Mechaniken immer gucken musst natürlich, aber es ist jetzt nicht so, dass es anspruchslos ist und du bist schon bei ein paar Gegnern und das war nicht dieser Endlos-Dungeon, da gibt es so einen 100-Level-Dungeon, meine ich, bei Paper Mario 2, wo man nochmal unterwegs sein kann. Aber du wirst auch noch gefordert bei gewissen Sachen, aber es hat einfach Spaß gemacht, sich da fallen zu lassen und einfach überrascht zu werden die ganze Zeit. Und nicht umsonst hat Paper Mario 2 auch so ein hohes Ansehen.
Eignet sich das denn, um es Mobile mal zwischendurch zu spielen, auf Bahnfahren? Oder ist das eigentlich ein Spiel, was man längere Phasen am Stück spielen muss, damit es von den Mechaniken und sowas aufgeht?
Naja, die Switch ist ja eine Konsole, du kannst sie ja jederzeit einfach ausmachen und dann wieder rein.
Das ist ja nicht für die Switch konzipiert, das Spiel. Genau. Das kam ja damals für ein GameCube, für eine stationäre Konsole raus. Also, deswegen frage ich mich, ob das funktioniert, das mal kurz zu spielen, eine halbe Stunde.
Schon oder Dungeons, die zu lang sind, um sie dann auf einer Busfahrt oder so mal eben zu spielen. Aber wie gesagt, die Switch kannst du ja jederzeit ein- und ausschalten und bist wieder genau an der Stelle. Ist ja nicht wie früher.
Dann bin ich nicht mehr im Flow, dann fühle ich es nicht mehr.
Dann würde ich sagen, wenn du mich so fragst, dann eher nicht, weil, wie gesagt, es wurde nicht dafür gemacht. Du musst da schon bereit sein, immer ein bisschen Zeit zu investieren, um jetzt einen größeren nächsten Story-Part zu spielen. Dafür ist es kein Busfahrten-Spiel.
Ja, klar.
Aber ja, ich bringe mal das GameCube-Spiel mal mit, wenn die finale Version mal da draußen ist.
Genau, ich würde sagen, so in 3 Wochen können wir hier nochmal ein finales Fazit zum Spiel dann abgeben. Dann haben wir es vielleicht auch durchgespielt. Du hast es auch gespielt dann idealerweise. Und dann gucken wir nochmal, wie das ist. Und es ist ein sehr guter Einstiegspunkt. Ansonsten fangen wir mit dem Mario RPG an. Das ist noch ein bisschen leichter und ist auch ein sehr, sehr schönes Remake gewesen letztes Jahr.
Da bist du durch in 2 Nachmittagen.
Genau, das ist kürzer. Das Paper Mario GameCube ist auch ein sehr, sehr langes Spiel. Also da spielst du schon deine 25 bis 40 Stunden.
Das klingt auch sowas, das werde ich wahrscheinlich spielen, wenn es dauert noch 8 Monate, aber wenn dann Weihnachten ist und ich fahre nach Hause, ich kann keine fette Konsole mitnehmen zu meinen Eltern, dann nehme ich eine Switch mit, dann spiele ich sowas. So, ja. Dafür klingt das perfekt.
Jetzt hat mir Christoph so eine schöne Überleitung gebaut. In 8 Monaten ist nämlich schon Weihnachten. Mir ist aufgefallen, das erste Drittel des Jahres ist jetzt schon vorbei. In der nächsten Folge sind wir schon im Mai. Ich glaube, wir machen da mal ein bisschen eine andere Folge. Ich habe mir vorgenommen, dass wir mal ein bisschen schauen, was ist eigentlich schon so bekannt, was kommt wann an Streams im Sommer, also so Summer Game Fest, Gamescom, Publisher, eigene Streams, irgendwelche Indie-Sachen, wollen wir euch mal ein bisschen eine Übersicht zusammenstellen, wenn sich da denn schon eine relevante Menge findet. Weil wir merken auch, wir hatten jetzt einen sehr starken Auftakt in den ersten Monaten. Jetzt im Sommer gibt es nicht so viele feste Release-Termine. Die werden jetzt natürlich dann immer bekannt gegeben demnächst, damit wir wissen, was wir dann im Herbst und Winter spielen. Also seid auch nächste Woche wieder gerne mit dabei. Da machen wir so ein bisschen eine Vorausschau auf die kommenden Wochen und Monate und natürlich besprechen wir auch wieder andere neue Spiele-Releases. Ich hatte das Gefühl, wir hatten heute super, super viele Spiele in der Sendung. Also vielen Dank, wenn ihr bis hierhin mit dabei wart. Unterstützt uns gerne über den RBSC, wenn ihr das Format mögt und uns das gerne ermöglichen wollt, das auch weiterhin für euch zu machen. Ich sage vielen Dank auch an Christoph, dass du heute mit dabei warst.
Sehr gerne.
Gerne beim nächsten Mal wieder. Und auch vielen Dank an Gregor.
Immer wieder gerne.
Gerne. Wir spielen jetzt gleich noch eine Runde Topspin danach.
Yeah. Dann
sehen wir uns hier nächste Woche wieder beim Game Talk. Topspin.
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 Top drehen.
Das besprechen wir nächste Woche hier. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und tschüss.